Es ist Dwitzwoch, ragazzi. Ciao e benvenuto. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich heute anfangen soll, denn wir brechen heute aus, raus aus unserem klassischen Aufbau einer Folge. Wir hätten zwar einiges an Aktuellem, über das sich auch richtig gut reden lässt, allerdings hatten wir nicht ganz freiwillig ein dermaßen unterhaltsames Wochenende, dass wir uns freuen, dieses heute in aller Ausführlichkeit frei nach Horst Rubesch Paroli laufen zu lassen. Einzig die aktuellen Geschehnisse am anderen Ende der Welt wollen wir kurz aufgreifen und werden daher heute erstmalig einen Blick nach Australien werfen. Ansonsten gestalten wir die Folge heute, wie wir unsere letzten 3 Tage auch verbracht haben, mit Pizza, Pasta, Pannen und Problemen. Entgegen einem klassischen zentralserbischen Verhalten wollen wir jetzt auch gar nicht lange fackeln und gehen direkt rein in Folge 066. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, von dem ich sehr hoffe, dass er im Gegensatz zum Wochenende heute mal auf Anhieb sein Telefon findet und nun am anderen Ende der Leitung auf mich wartet. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Direkten Angriff hier, direkten Angriff. Was soll das denn? Ich wundere mich ja, dass du das noch weißt. Das ist ja mittlerweile schon 2 Tage her.
Also diese Präsenz deiner Schusseligkeit von diesem Wochenende, die war echt unübertroffen. Also so vergesslich kann ich gar nicht sein, wie du Sachen am Wochenende verloren hast. Also um das mal vorwegzugreifen, bevor wir jetzt gleich hier in unser Wochenende gehen, im 10-Minuten-Takt hast du Dinge verloren. Also Handys, Portemonnaies, Jacken, also alles fehlte. Es ist ja so weit gegangen, dass wir auch noch eine extra Runde fahren mussten. Aber ich würde sagen, das will ich noch gar nicht vorweggreifen. Das bauen wir gleich in den chronologischen Ablauf der Erzählung wieder. Denn das war schon eins der Highlights, würde ich fast sagen. Auch wenn dieses Wochenende wirklich aus vielen Highlights bestand.
Wie war das nochmal? Der Typ hatte einen Jeep in Kiew? Oder was? Und du hast im Hostel geschlafen? Wie war das nochmal?
Ich erzähl's irgendwann mal. Irgendwann erzähle ich's mal. Vor allem, wenn ich die Geschichte auch einmal komplett nochmal zusammenbekomme. Weil das Problem ist ja auch, ich kann mich da auch nicht mehr an alles so ganz genau erinnern. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich glaube, dass diese Geschichte, angeblich habe ich die ja jetzt schon hier 3-4 Mal erzählt. Ich glaube da zwar nicht dran. Die Sache ist, ich würde behaupten, wenn man diese Erzählung übereinander legt, dann decken die sich nicht.
Das ja, vielleicht kann uns... Vielleicht kann uns die Hörerschaft da ja ein bisschen weiterhelfen. Ja,
ich hab da immer Angst vor, wenn ich hier Sachen erzähle, wo ich so im Detail es nicht mehr weiß. Aber ich finde, oftmals muss man so eine Geschichte halt, man kann nicht dauernd sagen, ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann erzählt man es halt so, wie man es in Erinnerung hatte. Wenn das aber nicht stimmt und ich es beim anderen Mal irgendwie anders in Erinnerung hatte und dann 2 verschiedene Geschichten erzähle, dann kommt das ja echt scheiße. Und das kann dir im Podcast ja einfach, es bleibt ja einfach für immer hier auf diesem Tonband und irgendwer hört sich das an und erzählt einem dann nachher, ja, das hast du aber ganz anders erzählt, das war ja gelogen. Nee, war nicht gelogen, ich habe es einfach, meine Erinnerung ist einfach verschwommen da, was das angeht.
Und die Leute,
ich möchte halt runde Geschichten erzählen.
Und die Leute wissen das, genauso wie bei meiner Pizza-Unterbrechung, als du gesagt hast, dass das die erste Unterbrechung im Podcast wäre und jemand direkt geschrieben hat, nee, Leute, in Folge 14, da wurdet ihr schon mal unterbrochen, weil Tim, ja, weil Tim ein Interview geben musste. Hä, was?
In Folge 14, da war ich 12 Jahre alt, was weiß ich denn, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Ja, in Folge 14 habe ich ein Interview gegeben. Wir haben es nochmal in der Folge 14, weiß nicht, ob es Folge 14 war.
Nee, das habe ich jetzt einfach mal so als das war eine Beispielfolge.
Wir konnten uns aber dann dunkel dran erinnern, aber ja. Teilweise Dank. sind Rückmeldungen schon sehr, sehr wild, was da so kommt, wo man selber halt nicht mehr genau weiß, was man überhaupt erzählt hat. Von daher, man ist mittlerweile schon sehr drauf, man achtet sehr drauf, dass das, was man erzählt, auch stimmt. Also, dass das nicht in irgendeiner Weise, dass nicht das Gegenteil nachweisbar ist.
Es fliegt dir eh um die Ohren. Es fliegt dir irgendwann eh um die Ohren.
Mittlerweile fliegt einem alles um die Ohren. Katastrophal.
Ja, das ist so. Das ist echt. Und wo wir gerade bei den Nachteilen von Podcasts sind, es ist gerade, wir haben auch gerade einen großen Nachteil, merke ich, weil normalerweise, es geht ja oft so um Fanzine versus Podcast und so ein Kram und beim Podcast ist ja immer so die Aktualität. Wir sind zu aktuell. Wir konnten noch gar nicht alles aufarbeiten. Es geht gar nicht. Wir sind...
Ja. Vor allem, wir sind nicht nur zu aktuell, wir sind auch todmüde. Also wir sind ja im Grunde gerade erst gelandet.
Wir sind aktuell todmüde. Aktuell sind wir todmüde.
In Windeseile hier in unsere westfälische Heimat gedüst. Und also ich habe eben kurz eine Stunde einmal die Augen zugemacht. Du, glaube ich, noch gar nicht. Aber das ist alles, das ist nach 3 Stunden Schlaf alles nichts. Also... ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Wir haben viel erlebt. Ich möchte viel erzählen. Ich habe Spaß, dieses Wochenende nochmal Revue passieren zu lassen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir es verkacken, dass wir zu müde sind, um uns an alles zu erinnern oder das Ganze unterhaltsam aufzubereiten. Von daher, es wird eine Wundertüte heute. Also inhaltlich ist die top. wir müssen es an den Mann bringen, würde ich sagen.
Ich bin halt so müde, dass ich, kennst du das, wenn man innerlich so zittert, also so ein leichtes Zittern verspürt? Es ist schon weit vorangeschritten, meine Knochen tun weh, aber...
Nee, ich hab mein Monstervorrat ist aufgefüllt, deshalb kenne ich das gerade nicht. Also ich hab diese Woche witzigerweise von Italian Gourmet Shop mir eine neue Lieferung hier rangekarrt und von daher bin ich... Oh Gott, das klingt schon wieder, als ob wir da eine Mark für bekommen, ne?
Ja,
kriegen wir nicht, aber es hat diese Woche ganz gut zum Thema gepasst, dass jetzt hier auf meinem roten Monster nicht mehr Zero Sugar steht, sondern Zero Zuckeri.
Ja, es gibt ja auch noch andere Energy-Drink-Marken und ich bin ja eigentlich gar nicht der Energy-Typ. Ich nehme das mal ab und zu mal mit, aber eher selten. Und wir haben Fanpost erhalten, wo unter anderem auch ein Energy-Drink drin war und den mache ich mir jetzt direkt auf hier.
Ja, schönen Dank an den Dude aus dem Odenwald. Ich mache auch mit auf. Sollen wir es synchronisiert aufmachen?
Wieso kloppt man erst immer mit dem Finger auf diesen Aufmacher?
Ich glaube, dass man die Bläschen oder sowas ein bisschen weg... Keine Ahnung.
Was?
Die Luft wegdrückt oder so? Ich weiß auch nicht genau.
So ein Kappes. Ich drücke richtig oft drauf. Ja, richtig oft. So.
Und zisch und klack.
So, die ersten Leute werden spätestens jetzt abgeschaltet haben, aber das ist uns relativ egal. In dem Paket war allerdings noch ein absolutes Highlight neben der Getränkeauswahl. Und zwar... ein originales Trikot von Türkgücü München. Vielen Dank.
Ja, ich hab's an. Ich nehme jetzt Nummer 10 Sararea nehme ich jetzt hier auf. Nee, Sararea, doch, ich kann gerade nicht auf meinen Rücken gucken, aber ich glaube, Sararea heißt der Spieler mit der Nummer 10, der in unser Fanpost drin war. Wir haben uns sehr gefreut, also vielen Dank nochmal an den Dude aus dem Odenwald war das, glaube ich.
Also ich musste wirklich selten alleine so laut loslachen, als ich ein Türkgücü-Trikot aus diesem Paket rausgehe. Ich habe mich kaputt gelacht. Also sehr, sehr, sehr witzig. Und auch nochmal an der Stelle gesagt, es wurde kein Cent dafür ausgegeben. Das ist vom LKW gefallen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein, oder?
Ja, wir gehen mal reingehen.
Ich muss direkt pöbeln. Und zwar hat sich ein Besserwisser bei uns gemeldet. Und den möchte ich jetzt mal hier richtig aufs Zahnfleisch fühlen. Und zwar haben wir ja letzte Woche vom zentralserbischen Verhalten besprochen. Ne? Was heißt zentralserbisches Benehmen? Und das ist ein Begriff oder eine Verhaltensaneignung, die wir hier für uns deklariert haben. Wir haben die erfunden. Und zwar zentralserbisches Verhalten ist, wenn man sich die Haare extrem kurz schneidet und man bölkt ein bisschen. Man kloppt sich auch unter anderem mal. Man ist in einem Mob unterwegs.
Ja, immer mal ein bisschen bölken.
Man macht auch Krach, wenn irgendwas ist. Dann kloppt man dann auch mal irgendwo vor, um so einen gewissen Grundkrach zu erzeugen. Und man hat halt kurze Haare und man ist auch schwarz gekleidet. Das ist zentralserbisches Verhalten. Und da hat sich dann jemand gemeldet, der meinte, das war ja bezogen auf das Verhalten von der Fanszene von Vojvodina Novi Sad beim Handballspiel in Krems. Und der hat uns dann darauf hingewiesen, dass Novi Sad aber nicht in Zentralserbien liegt. Und da möchte ich an dieser Stelle einhaken, das ist völlig egal. Die haben sich zentralserbisch verhalten, weil ich mache zum Beispiel auf Partys oft einen polnischen, ich komme ja auch nicht aus Polen. Ne? Also da muss man mal gucken. Also zentralserbisches Verhalten, jeder kann sich zentralserbisches Verhalten aneignen, indem er diese Punkte erfüllt. Also viel Spaß dabei.
Wir wollen, glaube ich, auch noch aufklären, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wir da drauf gekommen sind, aber ich habe behauptet, so Randsportarten sind eigentlich ganz attraktiv, außer Tennis. Und das stimmte scheinbar nicht.
Das Postfach ist erstmal, das hat erstmal gerappelt, ne? Im Postfach hat es gerappelt.
Auseinandergeknallt.
Meine Herren, was war da denn schon wieder los, ey?
Also, wenn man ehrlich ist, haben die alle denselben Artikel geschickt. Irgendwie von Anno Tuck, wo es bei den Australian Open geknallt hat. Und ich habe auch nicht, ehrlich gesagt, habe ich mich nicht in Gänze durchgelesen.
Oh, ich habe mehrere Sachen dazu durchgelesen. Es knallt auch häufiger bei den Australian Open.
Ja, dann erzähl doch
da ein bisschen was zu. Ja, ach, da kann man nicht groß was erzählen. Ich habe nur gelesen, die bewerfen sich gegenseitig mit Europapokalstühlen. Also,
ja, die weißen aus Plastik, die man stapeln kann.
Es haben immer Bosnier, Serben und Griechen was damit zu tun. Was ja auch daran liegt, dass die so ein bisschen in dem Land verwurzelt sind seit den 50er, 60ern. Ich glaube, als Gastarbeiter damals gekommen. Und das knüpft ja, glaube ich, auch so ein bisschen an dieses aktuelle Australien-Thema an, ne? Was da gerade in Melbourne stattfindet.
Hast noch eine Nation, glaube ich, vergessen. Du hast Serben genannt, im Grunde kann man fast sagen Jugoslawen oder zumindest mal Kroaten müsste man noch erwähnen.
Ja, hast recht, hast recht.
Ne, die glaube ich, auch eine breite Base haben. Es wird ein wunderschöner, richtig smoother Übergang jetzt hier zum leichten Thema Aktuelles, was wir noch reinhauen wollen. Es hat richtig gerappelt, denn am Wochenende war Stadtderby.
In Melbourne.
Und da erstmal zu dem sportlichen Hintergrund. Der Verband hat in dieser Woche entschieden, dass dass das Finalspiel um die Meisterschaft, was in Australien alljährlich stattfindet, nicht mehr, das Heimrecht für dieses Spiel wird nicht mehr erspielt, sondern die haben es einfach nach Sydney vergeben, was natürlich insbesondere in Melbourne sehr, sehr schlecht aufgenommen wurde. In den vergangenen Jahren war es so, dass von den zwei Finalteilnehmern die Mannschaft, die in der Regular Season höher platziert war, das Spiel austragen darf, also das Heimrecht bekommt und dann das Finale dort stattfindet, sofern die ein Stadion von mindestens 20.000 Kapazität haben. Das hat aber in den vergangenen Jahren fast immer gepasst. Also einer der beiden Finalisten hatte Heimrecht. Und jetzt ist es halt quasi einfach für 3 Jahre lang auf Abo nach Sydney vergeben worden. Und entsprechend hat man sich in Melbourne gedacht, das passt uns nicht so ganz. Wir nutzen das Melbourner Stadtderby hier als Zeichen des Protests und verlassen das Spiel, verlassen das Stadion nach 20 Minuten.
Die wussten einfach auch nicht, über welchen Weg die das verlassen sollen. Aber jetzt erzähl das mal weiter, Tim.
Ja. Ich glaube, die ursprüngliche Idee war, hinten raus zu den Ausgängen rauszugehen. Ein paar sind dann einfach nach vorne gerannt. Aber erstmal, wie es dazu kam. Also es sind ein paar Rauchtöpfe angegangen und davon flogen wohl auch vereinzelt welche aufs Spielfeld. Der Torwart, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Melbourner Vereins, aber auf jeden Fall der Torwart, der vor der Kurve stand, der gegnerischen Kurve stand, hat einen dieser Rauchtöpfe zurückgeworfen. Zumindest mal Richtung der Fans. Ich weiß nicht, ob er in die Kurve reingeworfen hat. Hatte auf jeden Fall zur Folge gehabt, dass das in der Kurve mit den Leuten, die das Stadion verlassen wollten, nicht so gut aufgenommen wurde. Das heißt, die haben sich dann dazu entschieden, einfach aufs Spielfeld zu rennen, anstatt aus dem Stadion rauszugehen. Und der Torwart hat auch gut was abbekommen. Also ich glaube, der hat so einen von diesen Eimern, wo dieses, was steht, ist da immer drin, damit man Pyro ausmacht? Sand einfach?
Ja, oder ich glaube, so ist Pulver drin? Ja, so Löschsand einfach, ne? Also das Ding wird schon ordentlich Gewicht haben, so ein Eimer. Löschsand werfen, würde ich auch sagen, ist eine Eigenschaft eines zentralserbischen Verhaltens, oder?
Ja, absolut. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Interessante, was wir jetzt in diesem Zuge in Australien noch ein bisschen recherchiert haben, würde ich sagen. Diese Fankultur in Australien, man denkt ja nicht, also vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon ein paar Fotos gesehen aus Melbourne, da rennt ja echt ein Mob auf dem Platz. Das sieht nicht nach Australien aus. Also Australien ist für mich immer so ein bisschen verkapptes England, wo ich denke, ja, die sind zwar gut im Saufen und im Singen, aber die würden doch niemals irgendwie auf den Platz gehen und
einen Torwart wegknallen. Nein, so ein Australier, der ist auch eher so schlaksig und hat so ein bisschen Locken, oder?
Ja, also der...
Der redet dann so ein komisches Englisch, was man kaum versteht, und trinkt dabei literweise Bier. Also so stelle ich mir einen Australier vor.
Ja, das ist auch irgendwie so das Land der Weitläufigkeit. Das ist auch nicht gut zum Auswärtsfahren, weil du einfach eine halbe Woche unterwegs bist zum Spiel am anderen Ende des Landes. Das ist ja kein Nährboden für eine gute Fankultur. Und dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, also der Haufen an Ultras ist da auf den Platz draufgerannt und das Spiel wurde dann, glaube ich, nach einer halben Stunde irgendwann abgebrochen. Ich würde sagen, als Protestform angebracht, das hat es auf jeden Fall in alle Medien geschafft. Und selbst ihr wisst jetzt gerade, dass in Australien eine komische Entscheidung des Verbandes gemacht wurde. Also das hat irgendwie geklappt. Ja, keine Ahnung, was da jetzt noch bei rumkommt. Was aber interessant ist, ist quasi diese Zusammensetzung der Fanszenen in Australien. Denn die bestehen insbesondere auch in Sydney und in Melbourne zum Großteil aus Balkan-Einwanderern. Also der ersten, zweiten und dritten Generation. Also zum Teil haben sich da schon Einwanderervereine in den 50er und 60er Jahren gegründet, die da auch heute noch aktiv sind. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, Melbourne Knights. Das ist ich weiß gar nicht, zweiter oder Drittligist. Ich weiß nicht, welches Liga.
Ja, die spielen auf jeden Fall nicht in der ersten Liga, ne? Die haben sich ja auch kroatischer Club gegründet, ne? Also mit der...
Genau, und das ist halt interessant, weil wenn du bei Melbourne Knights mal reinguckst, wer da so am... So Präsident und Manager und sowas als oder auch Spieler, das sind ganz, ganz viele Leute mit serbischen oder zumindest mit jugoslawischen Wurzeln. Mit serbischen, um Gottes Willen, mit kroatischen oder mit kroatischen oder jugoslawischen Wurzeln, so. Aber die sind halt alles mittlerweile Australier. Also du siehst da quasi so die Nationalflaggen im Kader sind alle australisch, aber die heißen halt alle Bebic und Simic und sowas in der Richtung. Da steckt schon noch ordentlich Kroatien in den Knights. Ist übrigens außerhalb der ersten Liga der, ich glaube, bestbesuchte Verein in Australien. Also wer gerade in seinem Auslandssemester in Australien rumhängt und nicht weiß, wo er Fußball gucken soll, dann ist wahrscheinlich, vermute ich jetzt zumindest mal, ohne dass ich je einen Schritt in dieses Land gesetzt habe, Melbourne Knights keine ganz schlechte Adresse.
Ja, zumal der Verband ja auch da immer bemüht war, das so ein bisschen zu unterdrücken, dass sich die Vereine auch umbenennen mussten, beziehungsweise Logos wechseln mussten, die, damit es nicht auf einen kroatischen Verein zum Beispiel hindeutet. Ne? Das war ja auch der Grund der Umbenennung der Knights. Und da gab es ja noch ganz, ganz viele andere Vereine, die sich da ebenfalls umbenennen mussten.
Stimmt, die Knights wurden eigentlich als Melbourne Croatia gegründet.
Ja, ja, und genau. Da gab es auch noch mehr. In Sydney, glaube ich, auch und so ein Kram. Also,
ja, ja, ja.
Das ist jetzt kein seltenes Phänomen gewesen. Aber spannendes Thema. Sollen wir aber trotzdem mal einen Langstreckenflug nach Italien zurücknehmen?
Einen Langstreckenflug?
Ja, von Australien. Wir sind ja in Melbourne
so,
jetzt gerade noch.
Ja,
wir sind ja jetzt noch in Melbourne.
So lang war die Reise jetzt nicht. Also das ging ja noch. Ja, ich wollte, also langsam müssen wir mal reingehen. Wir haben jetzt eben angekündigt, wir machen heute nicht viel Rückmeldung, nicht viel Allgemeines. Jetzt sind fast 20 Minuten hier schon wieder durch und wir sind noch überhaupt nicht in Italien angekommen. Ich würde sagen, das holen wir jetzt dringend nach und ich freue mich sehr. Ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten hoffentlich 30, 40, 50 Minuten aus Italien, die wir jetzt erzählen werden.
Ja, es wird verrückt. Es geht ins Mutterland der Ultras und wir haben natürlich einiges erwartet, aber was uns dann letztlich passiert ist, das hätten wir uns so auch nicht ausmalen können. Es wird abenteuerlich, würde ich sagen. Wir haben alles bestens gemeistert. Gut, die Rechnung der Mietwagenfirma ist noch nicht gekommen, aber dazu später mehr. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir da eventuell irgendwie ein bisschen Geld zusammenschmeißen können. Aber erstmal.
ihr merkt, wenn er keinen Bock auf unser Gebettel hat, dann müsst ihr jetzt schon wieder ausschalten.
das könnte zu Engpässen führen demnächst. Aber mal schauen. Erstmal gab es Engpässe, was Start und Landung anging, weil wir sind am Samstag ab Dortmund geflogen und der Samstag war jetzt nicht so mit guten Spielen gespickt, beziehungsweise die Flugzeit kollidierte da auch so ein bisschen mit den Terminen. Allerdings so nach und nach gab es Chaos in Italien, weil, es war vermutlich wegen des Finals bei der WM, oder? Dass da so viele Verlegungen gab.
Ja, das war im Vorfeld echt, also das ist ja ganz witzig, ne? Wir haben ja diese Tour vor 5, 6 Wochen, würde ich gesagt, geplant, beziehungsweise wir haben die Flüge erstmal gebucht, teilweise bucht man auch ein bisschen auf Verdacht, wenn man sieht, 1, 2 Spiele sind gut da. Warten wir mal die Terminierung ab, ob wir die Tour dann konkretisieren oder ob wir die 30 Euro hin und zurück verfallen lassen. Und als wir vor 5, 6 Wochen, man guckt dann ja schon immer rein, wann sind die Spiele terminiert. Eigentlich weiß man, ist ja ähnlich wie in Marokko, du brauchst gar nicht vorher auf den Spielplan gucken. Du kannst deine Tour eigentlich Donnerstag oder Freitag vor Abflug planen, weil sonst wird eh alles über den Haufen geschmissen und du hast die Arbeit umsonst gemacht.
Ich fand Italien war aber mal so. Das ist jetzt erst wieder neu. Die waren auch vor Corona mal ein bisschen besser aufgestellt, was diese Terminierung angeht. Nur du hast ja jetzt diese Serie C, Samstag 17:30 oder so, dann steht das auch erstmal. Und dann kommen aber nicht mal anderthalb Wochen vorher die Zerstückelung mit 14:30 und 17:30.
Ja, ja, ja.
Das ist scheiße.
Ja, das stimmt. Die waren mal besser, vor allem, zumindest war das so, dass diese Kommunikati der einzelnen Verbände, die man früher durchstöbert hat.
Stimmt, ja, ja, stimmt.
Die waren irgendwie gewissenhafter. Also mittlerweile ist man ja doch wieder so, also Tutto Campo ist ja viel besser geworden und gerade wenn man schon vor Ort ist, ist mit dieser Umkreissuche natürlich auch eine geile App, die halt aber nur funktioniert, wenn man in Italien ist und wenn man vor Ort hier plant, dann muss man die Ligen doch bei Tutto Campo noch durchstöbern, aber da ist ja mittlerweile eine hohe Verbindlichkeit da, das war in dieser Woche aber überhaupt nicht so und was ich jetzt eben eigentlich erzählen wollte, ich habe dann vor 5, 6 Wochen gesagt zu dir, ey, bist du sicher, dass wir da, also um es mal vorwegzunehmen, das Hauptspiel, das haben die meisten ja wahrscheinlich via Social Media schon wahrgenommen, war Cava gegen Brindisi am Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag 14:30 und ja, wir haben uns vorgenommen, keinen WM-Content mehr zu bringen, aber mir ist da schon ins Auge gestochen, Sonntagnachmittag 14:30, wenn um 16 Uhr WM-Finale ist, ich weiß nicht, ob die Italiener ob denen das so scheißegal ist und habt ihr dann geschrieben, bist du sicher, dass das nicht verlegt wird, stell dir mal vor, Italien kommt ins WM-Finale, wo du mir direkt angeboten hast, ey, 1000 Euro, dass die es nicht schaffen. Ich habe es dann relativ schnell gecheckt, dass Italien nicht mitspielt. Also dementsprechend, das Ding wäre an dich gegangen. Aber mein Einwand war trotzdem nicht ganz unsinnig. Denn unheimlich viele Spiele sind ja dann kurzfristig von diesem Sonntags-Nachmittagstermin weggeschoben worden. Entweder, und das waren die allermeisten, auf 12.30 Uhr vorher. Oder auch viele auf Samstag oder auf den Abend 20:30.
Das war auf jeden Fall richtiges Chaos von einem auf den anderen Tag.
Also, wir mussten uns unsere Tour quasi am Freitagnachmittag zurechtzimmern, was wir jetzt genau gucken wollen. Und ja, so chaosmäßig ging es dann auch im Flieger direkt weiter. Denn, ja, also das habe ich auch selten erlebt, dass man da wirklich eine halbe Stunde braucht, damit alle auf ihrem Platz sind und das dann noch nicht mal.
Im Prinzip sind die Italiener schuld, dass wir nicht zu Sorrento fahren konnten, beziehungsweise also zum Italiener, Auswärtsspiel von Sorrento.
Ist wirklich ein Chaos, folgt da teilweise, ne? Also, was da wieder im Flieger los war, wo dann alle Leute nebeneinander sitzen möchten, obwohl das kein Mensch gebucht hat und dann auf irgendwelchen Plätzen sitzen. Bei uns ist es ja dann auch scheißegal, man setzt sich irgendwo hin, wo frei ist, aber dann kommt da wieder einer, der sagt, ich sitze jetzt da. So, und dann sagst du, ja, aber auf meinem Platz sitzen auch schon welche. Das ist ja wie im Stadion. Das ist ja wirklich katastrophal. Und so eine Maschine lebt ja echt davon, dass es zügig geht. Das ist doch allen geholfen, wenn man zügig am Ziel ist, ne?
Ja, und es macht einen innerlich auch so sauer. Dann kommt da irgendwie ein 50-Jähriger, ja, ich habe mich jetzt hier hingesetzt und dann passt das aber hinten und vorne nicht. Und dann will die Wizz Air Flugbegleitung, ich sag dann, ich suche mir jetzt einfach einen Platz. Dann sagt sie, nein, das geht nicht. Und ruft irgendwen an. Wen ruft die denn da an, um das zu klären? Mann, lass mich doch einfach irgendwo sitzen. Ja. Du musst doch jetzt nicht telefonieren. Oh, da könnte ich ausrasten bei so einer Scheiße, ey.
Wobei ich verstehe gar nicht die Leute, die alle dann im Vorfeld sich da irgendwo der Gefahr auszusetzen, sich irgendwo hinzusetzen und dann weggeschickt zu werden, das dann ewig dauert und alle sind sauer auf einen, weil man an drei Leuten vorbei muss, drei müssen aufstehen, drei müssen den Rucksack noch wegräumen. Ja, das ist doch mega nervig.
Ich verstehe es auch nicht. Bucht euch doch einen Platz, ey. Das
ehrlich, geht mir so auf den Sack, ey. 6 Euro oder 8 Euro oder so, bucht den scheiß Platz oder wartet einfach den Start eben ab. Sobald das Ding in der Luft ist, kann man doch dann noch gucken, wo was frei ist oder ob irgendwo noch ein Platz neben einem frei ist, dass man tauschen kann oder so. Das ist doch meistens chillig, man hat doch beim Flug eh nichts zu tun. Also, wenn man unbedingt nebeneinander sitzen möchte, das checke ich auch nicht, ey. Naja, war mega nervig, wir kamen auf jeden Fall irgendwie eine halbe Stunde verspätet erst in Rom an und hatten eigentlich auf dem Plan gehabt Lupo Roma gegen Sorrento. Wir mussten 40 Minuten dahin fahren, hat dann mit 15 Minuten Puffer nicht mehr geklappt und wir haben kurzfristig uns dann noch für ein Jugendspiel entschieden, das machbar war von der Zeit her und das auch mit unserem Abendspiel. Wir hatten für den Abend noch ein Spiel auf dem Weg Richtung Napoli rausgesucht um 18:30 Uhr. Also das waren die beiden Filter, die wir anwenden mussten. Abendspiel passt und jetzt von der Anschlusszeit her passt es auch noch mit der Landung, mit der verspäteten Pomezia Calcio U19 gegen Cassino Calcio U19 sollte es werden. Im Stadio Comunale di Pomezia.
Für unsere Nerven wäre es auf jeden Fall, also zumindest für meine Nerven wäre es besser gewesen, dort nicht hinzufahren. Für einen Podcast hat man jetzt 5 Minuten was zu erzählen von einem Jugendspiel, also so ein Kappes, ey.
Der Punkt ist diese komische Mauer- und Zaunkultur in Italien. Wir machen es anders. Wir fangen jetzt mal vorne an. Also wir sind angekommen, haben war ein Tor offen. Wir waren quasi mit Anstoß im Innenraum. Das war allerdings das Tor für den Krankenwagen. So, da stand keiner, haben wir im Innenraum auf der Laufbahn gestanden, so als 10 Minuten, Viertelstunde dieses Spiel geguckt, bis dann aus dem Krankenwagen auf einmal eine Tante rauskam, die sagte, wir dürfen hier gar nicht sein. So, und dann hast du natürlich das erste Problem, das heißt, du kommst aus diesem Innenraum nicht auf die Tribüne drauf. Da waren zwar 1000 Tore, die waren aber alle zu, das heißt, du kommst da nicht hin. Also musst du rausgehen und über den normalen Eingang wieder irgendwie da reinkommen. Das heißt, wir sind raus, mussten drumherum laufen, haben nach ewiger Suche irgendwann über einen ganz komischen Eingang, man musste erst über so einen F-Jugendplatz noch einmal drüber laufen, bis du überhaupt zu diesem Stadiontor kamst. Dann standen wir da an einem Tor, wo ein Ordner stand und nach und nach da Leute reingelassen hat und erzählte uns dann aber irgendwas von Poeta Chusa. Also ich habe erst mal gedacht, das soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein, wo ich dachte, das kann ja nicht sein, da sitzen ja 50 Leute auf der Tribüne. Hab dann irgendwann verstanden, Chusa ist jetzt zu, also die Türen sind jetzt zu, wir kommen jetzt hier nicht mehr rein. Und haben dann nach einigem Gelaber es irgendwann geschafft, auf diese Tribüne zu kommen.
Der Typ hat uns ja angeschrien, der hat immer den gleichen Satz geschrien, dass die Tür jetzt zu ist, obwohl er die Ermächtigung gehabt hätte durch seinen Schlüssel. Beziehungsweise, sie war ja gar nicht abgeschlossen. Er hätte einfach nur eine Klinke runterdrücken müssen, um uns reinzulassen.
Die war abgeschlossen.
Ja gut, der Fakt ist ja auch relativ egal. Auf jeden Fall, ich wäre bei diesem Spiel, ich wäre da nicht reingegangen, weil ich habe keinen Bock, mich von einem zahnlosen italienischen Ordner bestimmen zu lassen. Ich war so sauer in dem Moment, dass der Typ jetzt meinte, uns da nicht reinlassen zu müssen. Ey, innerlich bin ich explodiert, ohne Scheiß. Aber ich wusste genau, du musst jetzt leise sein, Tim ist diplomatisch, der wird das Ganze jetzt klären. Und dann musste sich mit dem nächsten Ordner rumschlagen. Es waren 2 Ordnungskräfte da, die dann drüber diskutiert haben, ob wir jetzt rein dürfen oder nicht. Also so ein Blödsinn, ey.
Ganz, ganz komisch. Vor allem, es war einfach ein U19-Spieler, saßen 50 Leute auf der Tribüne und sein einziger Job war quasi, uns außerhalb zu halten. Weil, wofür? Welchen Mehrwert? Also, die haben eh keinen Eintritt genommen, das war völlig scheißegal. Wieso sind diese Stadiontore in Italien immer mit Anstoß zu? Also wir haben es ja auch schon mal vor Jahren gehabt, dass wir in Matera zu spät kamen, keine Karten im Vorfeld hatten und dementsprechend keine Karten mehr kaufen konnten und nicht mehr reingekommen sind. Das heißt, wir standen vor einem nicht ausverkauften Spiel, 1000 Eingänge. Ja, 1000 Eingänge, an 1000 Eingängen standen irgendwelche Ordner. Wir haben den, ich weiß nicht, wie hoch sind wir gegangen? 50 Euro oder was
Fuffi. Haben
wir
den geboten,
dass wir uns da eben, dass wir uns da eben reinlassen. Es war keiner bereit, uns da reinzulassen. Also wir haben dieses Spiel wirklich verpasst in Matera damals, weil einfach mit Anpfiff die Tore zu sind. Und das war bei diesem Jugendspiel jetzt albernerweise genau das Gleiche, wo ich mir denke, okay, beim Profispiel gibt es mit Sicherheit noch irgendwelche Regularien. Bei diesem Jugendspiel ist es aber vollkommen scheißegal gewesen. Und das Komische ist ja auch, dass wir dann 2 Tage später nochmal ein Jugendspiel geguckt haben, wo einfach gänzlich andere Maßstäbe auf einmal gegeben sind. Weißt du, da gehst du durch den Innenraum auf die Tribüne, waren alle Tore offen. Du gehst quasi, du hättest quasi eben über das Spielfeld was gehen müssen, damit du auf die Tribüne drauf kommst. Also erstmal ganz komische Verhältnismäßigkeit dieser Gesetze im Fußball, da was so Jugendspiel angeht, mit diesen Toren zu und alles.
Ja, oder stell mal vor, dein Sohn spielt dann da und du willst dann da hin und dann ist die Tür zu. Weißt du, was bescheuert ist, Alter? Das ist Wahnsinn, ey. Das muss man da echt nochmal überdenken, ey.
Der Typ hat mir dann auch echt 10.000 Mal Puerta Chuso an den Kopf geworfen, bis ich irgendwann kapiert habe, dass er mir wirklich gerade sagen will, dass ich habe das ja erst nicht geglaubt. Ich habe so meine italienischen Kenntnisse sind jetzt nicht die besten, aber ich habe dann irgendwann kapiert, dass das heißen soll, die Türen sind zu. Ich sage, ja, sehe ich, aber mach's doch auf. Aber dass quasi nicht seine, dass das keine Beschreibung war, sondern dass das quasi so seine Aussage des Stadtes war.
Ja, vor allem, so. Ihr habt euch dann, es ist ein Jugendspiel, da sind 50 Zuschauer und ihr habt euch mit einem Google Translator ausgetauscht. Das ist so absurd, Alter. Das macht mich wahnsinnig, wirklich, ey.
Plenza Germania ist das Zauberwort, mit dem man da reinkommt. ohne Ausweis, ohne gar nichts, einfach Plenza Germania und auf einmal. Das war ein bisschen was von Harry Potter gab, ne? Ein bisschen ein bisschen Fachlatein, Zauberspruch und schon ging so ein Tor auf. Bude war jetzt nicht atemberaubend, aber lag halt ganz gut und von daher war für uns perfekter Start, um dann weiterzufahren nach Gaeta ging es. Und Gaeta, kann man auch so im Sommer mal hinfahren, würde ich sagen, oder?
Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Es gibt Zuständigkeiten. Da gibt es Leute, die sind zuständig. Gaeta ist eine Stadt, ist eine Touristenstadt und man merkt sofort, da sind Menschen für etwas zuständig. Da war es einfach sauber, da war es, ja, war generell ein bisschen drüber, was machen eigentlich Italiener mit Weihnachtsschmuck? Was soll das? Das ist ja Wahnsinn, ey.
Also Italiener schmücken zu Weihnachten, wie in Deutschland nur so Erotikläden beworben werden, ne?
Ja,
das
ja.
Muss richtig viel in allen Farben oder möglichst so rötlich auch irgendwie blinken und es muss richtig billig aussehen und dann ist für Italien Weihnachten, ey. Das ist ja wirklich grausam. Also wir haben schon echt so oft darüber geredet, dass der Italiener viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild legt und so ein bisschen wie er rüberkommt. Aber wie kann man denn so stillos Weihnachten dekorieren?
Das ja, oder grausam. Auch dann muss ja auch diese Ideenfindung. Ja, pass auf, wie soll man das machen da beim Weihnachtsmarkt? Ja, lass doch mal den Eiffelturm nachbauen aus Lichterketten. Ja, gute Idee.
Ja, oder auch diese Bäume, wo einfach 47 bunte Lichterketten drüber geworfen sind, dass du diesen Baum nicht mehr erkennst, der wahrscheinlich unheimlich darunter leidet, ein paar Äste wegknicken, weil da einfach kiloweise Lichterketten drüber hängen. Und das Ding dann einfach nur noch blinkt und froh sein kann, dass der Baum nicht in Flammen steht, ey. Was ein Unsinn. Das ist ja wirklich völliger Kokolores.
Deswegen
naja, aber ansonsten ist Gaeta ganz schön.
Ja, das ist top. Vielleicht nicht an Weihnachten. Aber ja, Bonn-Natale. Wir haben ja auch sowieso den Stadionbesuch vorgezogen. Da gab es wenig Bling-Bling. Aber da gibt es einen ganz interessanten Verein. Und zwar Polisportiva Gaeta, und das ist ein Verein, der hat jahrelang irgendwo in der Serie D rumgegurkt, vielleicht auch mal ein bisschen in der Excellenza, aber immer so in diesen Sphären. Und aufgrund akuter Misswirtschaft, also italien-typisches Problem, hat sich der Verein dann aufgelöst. Und das war dann nicht so, dass die dann AS Gaeta hießen oder Gaeta Calcio, sondern den Verein gab es dann tatsächlich nicht mehr. Und nach Corona haben die letzten Anhänger, die treuen Anhänger, die es da noch gab und gibt, sich entschlossen, mit dem alten Präsidenten, glaube ich, oder jemand, der dem Verein auch sehr nahe stand, das Ganze nochmal neu aufzuziehen. Und das ist natürlich eine coole Geschichte. Und als wir gesehen haben, jo, die spielen um 18:30 Uhr, da war das natürlich direkt gebonkt, dass wir da hinfahren. Zumal das Stadion ja auch zumindest bei Tageslicht geil ist.
Ich muss ja zugeben, weshalb ich überhaupt aufmerksam geworden bin auf diese Ansetzung. Weil erstmal, wenn man so 18:30 Uhr-Spiele noch guckt und man guckt dann die Prima Categoria oder die Segunda Categoria durch, dann guckst du ja erstmal, haben die Ausbau? Oder lohnt sich das da, den Weg zu machen oder das Spiel einzuplanen? Dann guckst du ja nicht darauf, ob der Verein eine Fanszene hat oder ob es da eine gewisse Tradition gibt. Und ich habe dann halt ein Foto von diesem Stadion gefunden. Das muss aus irgendeiner erhöhten Position geschossen worden sein, was aber genial aussah, weil du einfach das komplette Mittelmeer im Hintergrund gesehen hast und davor diese Tribüne. Und da habe ich mir gedacht, ey, das sieht geil aus. Das wäre auch was, wo wir schön was hochladen können. Das wird die Leute freuen, so ein bisschen Sommerfeeling gerade schön im Dezember. Ich habe irgendwie so ein bisschen vergessen, dass das Spiel um 18:30 Uhr ist und da ist nicht mehr so viel Sonne, ey.
Ja, aber generell fand ich es ganz interessant, weil das war ja dann ein Achtligaspiel, ne? Das war 8. Liga Italien und
Ja,
8. Liga Italien. Und ich war natürlich gespannt, ob es dann da weiterhin den Mob gibt, weil ich habe ein, zwei Fotos gesehen, dass die auch auswärts fahren. Und tatsächlich haben sich da einige Leute eingefunden mit Schwenkfahren, auch mit 3-4 Soundfahren, glaube ich, die dann da uns weitestgehend so ein bisschen mit ihren klassisch-typisch italienischen Liga-Bescheid haben. Und das ist natürlich großartig so bei so einem 8-Liga-Spiel, weil die könnten ja im Prinzip auch überall anders hinfahren, aber das ist halt so dieses Italien-Ding, ne? Das ist so ihre Stadt und es ist völlig klar, dass die da jetzt Tamtam machen. Und das finde ich irgendwie, das ist so Italien einfach, ne?
Ja, das ist vor allem richtig krass, weil Gaeta ist ja noch ein bisschen fernab von den größeren Sachen, aber das ist ja vor allem dieses krasse Ding im Speckgürtel Neapel, ne?
Ja, voll, total.
Gerade wenn du auf diesen Autobahnen da in der Ecke oder einfach nur in den größeren Straßen unterwegs bist und du hast ungelogen alle 2-3 Minuten eine Ausfahrt und das ist schon wieder eine Ausfahrt, wo du den Namen aufgrund der Fanszene schon kennst.
Ich würde auch sagen, wenn man so fährt wie du, dann alle 1,5 Minuten, oder?
Also, es ist ja wirklich krass. Ich würde mal gerne irgendwie so eine Karte sehen, wo die Fanszenen mit Größe aufgezählt sind, um quasi so diese Ultradichte im Speckgürtel Neapel mal wahrzunehmen, weil das unfassbar krass ist. Also, das ist mir jetzt wie. Eigentlich weiß man es, aber wenn man da herfährt und dann siehst du, zack, zack, ja, kennst du, jede Ausfahrt kennst du, wo du denkst, ey, das ist ja, als ob du hier zu Hause bist. Du kennst die ganzen Orte schon, ohne dass du je in einem Ort warst oder dir auch nur irgendwie was von dem Stadtbild im Kopf hast, weißt du? Aber du kennst diese Orte vom Namen her.
Ja, und das ist einfach so faszinierend, dass sie nicht irgendwie alle zu Napoli fahren, sondern einfach ihr eigenes Ding dann bei ihrem eigenen lokalen Verein durchziehen, egal ob die halt Serie B oder Promotionen spielen. Das ist einfach, es ist völlig klar, das so zu machen, weißt du? Genauso wie bei einem Jugendspiel, wo wir dann waren, wo 8 Ultras kamen und die einfach, es war völlig klar, die singen jetzt hier durch. Und das ist so das, was ich an Italien so beeindruckend finde.
Du meinst am Sonntagmorgen? Das war ja kein Jugendspiel.
Ja, stimmt, hast recht, klar, logisch, war kein Jugendspiel. Ja, das war nur
aber die Sache ist, Jugendspielzeit. Es gibt, finde ich, diese Charme nicht, zu singen und Fan zu sein. Weißt du, sondern das ist dann so deren Ding. Die kommen da hin, wenn wir jetzt schon beim Sonntagmorgenspiel gerade sind, ich meine, wir gehen gleich nochmal auf Gaeta kurz ein, aber beim Sonntagmorgen haben wir ein Spiel gesehen in der, was war das?
Promotionen.
Sind so 200 Zuschauer, Tribüne ist relativ gut gefüllt und dann kommt eine Truppe von 8 Leuten mit 10, 20-minütiger Verspätung, stellt sich in eine Ecke, hängt 2 Fahnen auf und singt einfach durch, wo du denkst, ey, in Deutschland, das wäre den Leuten so unangenehm, da jetzt einen auf Dorf-Ultra zu machen und dann loszusingen, weil das sind ja keine Kinder, keine Dorf-Ultras.
Nein, die hatten alle richtig Bartwuchs, ey.
Ja, das sind einfach Männer, das sind einfach, also mal mindestens 25-jährige Männer, die jetzt sich denken, jo, das ist meine Mannschaft, jetzt singen wir die hier zum Sieg. Also das ist genial. Einfach,
ja, und die besingen dann auch ihre Gruppe mit 8 Leuten und das ist einfach, das ist völlig normal. Das ist einfach völlig normal, dass sie das jetzt machen. Und es ist nicht nur für die völlig normal, sondern auch für alle anderen drumherum. Das ist,
ja, stimmt,
das ist doch
niemand,
großartig.
Also da guckt niemand hin, da fotografiert die niemand und denkt sich,
wir.
Ja, noch.
Logisch, klar.
Wobei aus dem Hochhaus hinter uns hat auch einmal einer runtergebürgt, ne, als die da anfingen.
Ja, aber dann hat sie ein bisschen angepöbelt, das ist völlig in Ordnung, ey.
Naja, wir wollten noch gar nicht zu Sonntagmorgen sein, wir waren erstmal noch bei Samstagabend in Gaeta. Also das Gaeta ist eine Empfehlung, würde ich sagen. Also wobei die Empfehlung, Zusatzempfehlung ist, das Spiel bei Sonnenlicht zu machen, damit man irgendwie ein Fotomotiv hinbekommt mit diesem schönen Meer im Hintergrund.
Das stimmt. Ich glaube,
weil die Stadt,
bei Tageslicht hat das echt nochmal einen anderen Vibe, aber generell einfach ein Achtligaspiel, was auch ein ordentliches Niveau hatte, und dann hast du da einfach Ultras, die völlig selbstverständlich da dann auch die ganze Zeit singen, das macht doch einfach Bock, das ist einfach geil.
Ja, ey. Macht mega Bock.
Danach sind wir dann in unsere Unterkunft gefahren, und ich bin ja immer, ich weiß nicht, wie der Hörermob das so sieht, aber ich verstehe auch Tims Ansatz. Ich bin gerade in Italien, ich finde es immer fürchterlich nervig, wenn man eine Privatunterkunft bucht und dann kriegt irgendwer was nicht auf die Kette, dann wirst du da angerufen plötzlich von der italienischen Nummer und die rufen dich an. Du kommst aus Deutschland, du bist offensichtlicher Tourist. Die rufen dich an und sprechen natürlich fließendes Italienisch mit dir. Und wenn du sagst, no parlo italiano, hier Tourist, dann sprechen die weiter Italienisch mit dir. Und das sind so Dinge, das geht mir tierisch auf den Sack. Und ich buche dann wirklich viel lieber einfach so ein lineares Hotel, wo ich weiß, da steht jetzt so ein Hotelier in einer 24-Stunden-Bude und der hat dann auch richtig unnötigerweise so einen dummen Anzug an, weißt du? Ja. Was soll das denn immer? Lass den Typ noch eine Jeans tragen, wenn er um 3 Uhr nachts arbeiten muss. Das geht ja gar nicht. Also,
ich sehe durchaus die Vorteile von so Hotelketten, und gerade jetzt für die letzte Nacht, wo wir einfach nur noch schnell pennen wollten, war es ja auch ein Vorteil, da was Hotelliges zu haben. Aber ich liebe schon diese Sachen, die ja, die Geschichten machen, weißt du? Nicht erst, seit wir hier die ganzen Geschichten auch im Podcast erzählen können, sondern auch vorher schon, du hast einfach, es passiert einfach lustige Sachen. Teilweise hast du absolute Fails, was so Buden angeht, du hast aber auch manchmal richtige Bretter dabei. Ich liebe es schon, wenn dann irgendwie auf einmal bei WhatsApp eine Nummer kommt und der schickt dir irgendwelche Fotos, so unscharfe Fotos von irgendwelchen dunklen Gassen, wo dann in so hellgrün mit so einem Pfeil mit dem Finger eingezeichnet ist, hier, da ist der Schlüsselkasten, da musst du die und die Nummer eingeben, dann musst du die Tür drücken, da musst du dreimal gegen drücken und einmal links klopfen, damit die zweite Tür aufgeht, und dann klappt das irgendwann alles. Oh, ich finde das so geil, ich fühle mich da wie, weiß ich nicht, das
ja,
ist für mich so
in solchen das Buden,
Rätseln des kleinen Mannes, ey.
In solchen Buden hast du auch oft dann so komische Sachen, so, ja, hier, wenn ihr duschen wollt, da ist ein Boiler, der geht aber nicht immer, ihr müsst da vielleicht 1 Cent reinstecken und das irgendwie hochdrücken, weißt du, da muss man dann noch so komische Sachen machen.
Ja, sowas. Das ist doch großartig,
ey. Ich hasse es, ey.
Ja, vor allem, du hast aber auch teilweise echt schöne Wohnungen, die irgendwo in der Stadt sind, wo du im Hotel nicht fährst, und ich mag das schon gerne. Ich mag diese, gerade wenn man ein bisschen Zeit hat, diese Entdeckungsreise, dieses Rätseln, wie man reinkommt. Bin großer Fan von Schlüsselkästen, also diese Personen, wie heißt das, kontaktfreie Übergaben, finde ich halt auch ganz praktisch, dass man nicht groß mit den Leuten interagieren muss, sondern von denen irgendwelche WhatsApp-Nachrichten bekommt.
Wir waren dann auch in Gaeta im Stadion, da kriegen wir auf einmal so eine WhatsApp-Nachricht von dem Vermieter, natürlich auf Italienisch, und er sagt, ja, holt den Schlüssel doch bitte an der und der Adresse ab, da ist meine Mutter und da ist die Rezeption. Und ich habe sofort gesagt, Tim, da ist alles Mögliche, aber da ist keine Rezeption. Und da war einfach so ein Ramschladen, wo so Schwimmflügel verkauft wurden und Vasen. Da war keine Rezeption. Aber eine unfassbar nette Mutter, die uns dann
auch... Die auch vor allem direkt da war, die auf uns gewartet
ja,
hat.
Ja, das war doch in Ordnung. So? Ja, das ist ja in Ordnung. Ich verstehe es ja auch alles. Aber ja, so ab und an geht mir das auch auf den Sack, dass man da so viel machen muss, obwohl man will doch nur da pennen.
Also ich finde, es ist schwierig, wenn man spät abends kommt, nicht mehr nachfragen kann, weil irgendwas schief geht, oder wenn man unter Zeitdruck steht, dann ist es kacke. Aber in allen anderen Fällen mag ich es einfach, so ein bisschen dieses Abenteuer zu haben. Und meistens auch, ich finde, meistens ist es auch, dass man, wenn man sich gut recherchiert und bei Booking da die Fotos ein bisschen anguckt, dann hast du oft auch ganz geile Buden. Und die Bude war jetzt auch nicht verkehrt. Also war
ja,
vielleicht ein bisschen zentral zum Parken, aber ansonsten.
Da gehe ich mit, und auch bei deinem Argument gehe ich mit, wenn wir jetzt im Podcast erzählen, ja, wir waren im 4-Sterne-Hotel, wir sind dann rein und dann sind wir aufs Zimmer.
Ja, das ist, weißt du, da kannst du nicht erzählen. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde Blödsinn erzählt. Also mittlerweile, das ist ja sowieso der Vorteil daran, dass wir das Ganze hier erzählen. Sachen können ja nur noch klappen oder wir haben was zu erzählen.
Ja, das ist eigentlich ist gut, ja, ne? Das
ist Win-Win. Alles ist Win-Win. Wenn man es erzählt, ist alles Win-Win.
Ja, selbst wenn dir der Autoreifen, das kommt später noch, ne?
wenn dir so ein Auto explodiert, ist alles
wenn das Auto explodiert, dann selbst daraus kannst du Vorteile ziehen. Das Auto ist
Gott sei Dank. Aber dazu in Teil 2 heute.
Das Auto ist Gott sei Dank nicht explodiert, auch nicht bei dem besagten Promotionsspiel im Speckgürtel Napolis. Aber was ganz interessant war, auch so Napoli-Autofahren. Tim ist plötzlich so zu so einem Italiener geworden am Steuer, ne? Man muss Italienisch fahren. Man muss Italienisch fahren, ne?
Ihr habt das so gesagt, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Irgendwie, das geht fließend. Also ich fahr richtig gerne in Italien Auto, einfach, weil man nicht auf alles achten muss und viel mehr nach Gefühl fahren darf.
Und auch einfach mal so 50 zu schnell.
Na, was heißt 50 zu schnell? Man fährt angemessen, weißt du? man passt sich ja an. Und man kann ja viele Situationen, also ganz ehrlich, die meisten Straßenschilder in Deutschland sind doch eher vorsichtig ausgerichtet, dass es echt darum geht, dass auf keinen Fall was passiert. Und in Italien ist es halt so, die meisten Leute fahren so, dass wahrscheinlich nichts passiert. Das ist so der Unterschied.
Und, aber gerade in Napoli, muss man sagen, gibt es beim Autofahren ja ganz, ganz wichtige Tipps, und zwar vor allem beim Parken. Also beim Parken ist auch so die Sache, ein Parkplatz ist Definitionssache. Also im Prinzip kann man sich auch seinen eigenen Parkplatz bauen, indem man einfach mal parkt. Aber wenn zum Beispiel eine komplette Straße ist vollgeparkt, die nächste Seitenstraße ist auch vollgeparkt und du fährst dann ein bisschen rum und da ist dann eine Straße, da steht so gut wie kein Auto, man kann überall parken. Da muss man gucken, das ist kritisch. Da haben wir unser Auto abgestellt.
Vor allem lief in der Straße auch so ein zwielichtiger Typ mit Sonnenbrille rauf und runter.
Boah, der war ja, so gibt's, was ist die Steigerung von zwielichtig?
Drielichtig.
Drielichtig, mehr zwielichtig, er war auf jeden Fall am zwielichtigsten. Das, was für eine Gestalt, ey. Der hat auf jeden Fall geguckt, also kann sein, dass er da auch einfach nur auf seinen Kumpel Mario gewartet hat und die irgendwie Daten wollen.
Eine Zwielichtgestalt ist das.
Ja, absolut Zwielichtgestalt. aber ich glaube, der hat einfach, für mich war es ganz klar, der hat geguckt, welche Autos er klauen kann, oder?
Ja.
Ganz klar.
Und wir sahen ja auch aus wie Fischfutter, als wir da zu dritt herkutschiert sind und nach dem Parkplatz geguckt haben. Also der hat, glaube ich, schon seine Angel ausgeworfen und wir sind dann Gott sei Dank noch einmal um die Ecke und dann erst rückwärts da wieder rein. Das
ja, ist mir
vielleicht nicht so ganz aufgefallen. Ne, das war im Nachhinein vielleicht unsere Rettung. Denn irgendwie, man macht sich, dir wurde ja schon mal eine Karre gezockt in Neapel oder in Salerno oder wo, ne?
Gott sei Dank nach dem Spiel. Trotzdem so, sehr nervig.
Ja, das ist immer scheiße, aber...
Immer scheiße.
Was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, man kommt dann mit diesem Hintergedanken, boah, bitte nicht den Mietwagen gezockt bekommen, ey. Ich nehme schon mal meinen Autoschlüssel von zu Hause raus, weil falls er gezockt wird, dann habe ich wenigstens in Deutschland keine Probleme, sondern habe meinen Schlüssel noch. Dann ist nur mein Rucksack mit meinen Klamotten weg und das ist ja dann irgendwie noch verkraftbar.
Autoschlüssel neu machen, 160 Euro?
Ja, so eine Scheiße halt. Das muss ja nicht noch zusätzlich sein. Also sowas hatten wir da schon mitgenommen, sind auch in der Halbzeit kurz raus, um zu checken, ob die Karre noch da steht. Aber wir haben auch gemerkt, neben uns saß auf der Tribüne ein Typ und der konnte, wenn er ganz oben auf die Tribüne gegangen ist, von da aus in der Straße sein Auto gucken. Und der ist bei dem Spiel, glaube ich, 3 oder 4 Mal oben an den Tribünenrand gegangen, hat runtergeguckt, hat einmal auf seinen Autoknopf gedrückt, so nach dem Motto, einmal nochmal abschließen zur Sicherheit und geguckt, ob diese Karre da noch steht.
Da war ich richtig froh, weil ich habe natürlich jetzt so, gerade wenn ich da unten in Süditalien bin, so ein Autoklau-Trauma. Und das ist natürlich bescheuert, in der Halbzeit zu gucken, ob sein Auto weg ist oder nicht. Aber ich dachte mir, gut, wenn es jetzt weg ist, dann haben wir noch mehr Puffer, um nach Cava zu kommen, weißt du? Ja, aber ich war einfach so froh, dass der Typ auch die ganze Zeit geguckt hat, damit du auch merkst, diese Gefahr ist wirklich da. Weißt du?
It's real, the danger is real. Ja. Einfach, dass man selbst nicht der Paranoideste ist, sondern dass...
Ja, genau.
Dass selbst der Italiener noch im 20-Minuten-Takt, ob seine Karre da noch steht, ey. Das war schon echt krass.
Kein schönes Gefühl. Aber wobei, es gibt noch ein Foto, das ganz witzig ist, weil als wir dann zurückgeflogen sind, es lag einfach man muss ja dann seinen Rucksack da reingeben, ne, in diesem Check-in, und da lag dann einfach nur ein Gürtel drin. Wir hatten sonst nichts mehr, quasi. Ein einsamer Gürtel, ey.
Mein bester Check-in war nur mit einer Pizza. Auf dem Heimweg nur mit einer Pizza angenommen.
Mit einer Pizza?
Wir waren, glaube ich, mal so eine 24-Stunden-Italien-Tour. Und wir hatten halt so Bock auf was zu futtern und haben uns eine Familienpizza geholt. Und die war halt viel zu groß, um die mal eben wegzuhauen. Und wir mussten die dann quasi mit in den Flieger nehmen. Und da wir sonst kein Gepäck hatten, haben wir die Pizza quasi durch den Scanner geschickt. Ich glaube, wir hatten sogar beide eine Pizza dabei und sie haben die dann jeweils da durchgeschoben. War das absolute Highlight des Tages für alle Mitarbeitenden da, wie so eine Pizza durch den Scan kam. Und die Pizza durfte durch, es war nichts drin. Also,
fantastisch, top.
Hat geklappt.
Ja, das Auto, ja, das auch. Ja.
Ich wollte gerade die perfekte Überleitung zum nächsten Pizzapunkt in unserer Tour machen, aber du kannst auch gerne hier noch...
Nee, mach ruhig, mach die Pizza-Überleitung.
Ja, perfekt, dann geht's weiter mit Pizza, denn ich habe mir einen kleinen Wunsch habe ich mir erfüllt, denn ich hatte, ich habe ja schon x-mal hier in diesem kleinen Format davon erzählt, dass ich großer Fan der Bianca-Version, der Pizza bin, also diese weiße Art, also ohne Tomate, mit ein bisschen mehr Mozzarella, ein bisschen Öl drüber, keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ich habe es noch nie ganz verstanden. Ich weiß nur, dass es mega geil ist und dass es im Grunde auch nur in Süditalien und vor allem in Neapel nur können. Ich habe das Ganze entdeckt vor Jahren in der Pizzeria La Bruna. Die ist in Torre del Greco, an der Ecke zu Torre Annunziata. Und es war im Grunde ein Zufallsfund. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, ist mir scheißegal. Ich erzähle es nochmal, weil es jetzt heute absolut reinpasst. Wir waren damals in einer Bude da in der Ecke, und kamen natürlich nach so einem Dreispieletag hungrig nach Hause und wollten unbedingt noch irgendwo was futtern, haben noch eine Pizzeria gesucht und haben im Umkreis nur diese Pizzeria La Bruna gesehen, sind dann vorbeigefahren, sah sehr unscheinbar aus, so eine weiße Tür, erstmal gedacht, ja, könnte auch zu schick sein oder was, keine Ahnung. Sind dann rein, Pizzabäcker, sah aber in Ordnung aus, wir haben uns 5 Pizzen bestellt und er fragte mich dann irgendwann, Rosso oder Bianche? Und ich wusste überhaupt nicht, was der meint, hab erst gedacht, er will mir noch einen Wein dazu anbieten oder was und ich habe dann irgendwie so per 50-50 Zufallsentscheidung gesagt, Bianche. Und er, alles klar.
Ich hätte gedacht, hier Bianchi, das war doch mal das Radsportteam von Jan Ulrich damals, aber gut, weiter.
Hab ja mit Radsport nichts zu tun, du guckst ja Vierschanzentournee und Tour, nee, wie heißt das, Giro d'Italia?
Giro, hab
ich,
klasse.
Habe ich alles nichts mit zu tun. Ich wollte nur die Pizza haben. Hat dann auch geklappt. 5 Pizzen, ab ins Auto, in die Bude, Pizzen aufgemacht, gefuttert und das geilste Pizzageschmackserlebnis meines Lebens gehabt. Also die war so gut, dass ich und alle meine Mitfahrer damals ebenfalls gedacht haben, ey, nochmal. Und dann sind wir ins Auto gefahren, sind da wieder hingefahren und haben uns noch eine Rutsche geholt. Haben also an diesem Abend noch die zweite Runde Pizza gefuttert, nochmal in der gleichen Art und Weise. Die war wieder so geil. Und seitdem ist das meine Pizzeria, wo ich versuche, auf jeder Neapel-Tour irgendwie hinzukommen. Und es hat endlich mal wieder geklappt. Auf dem Weg nach Cava hatten wir quasi so 1,5 Stunden Puffer ungefähr, beziehungsweise 1,5 Stunden Zeit für eine 30-Minuten-Fahrt. Wir hatten glücklicherweise schon die Karten organisiert bekommen in Cava. Vielen Dank an Erik an dieser Stelle fürs Organisieren. Hatten also ein bisschen Zeit, um auch die Pizza noch auf dem Weg reinzuschaufeln. Und auch das hat dann geklappt. Und ja, sag mal, übertreibe ich, was meine Hochpreisung, mein Hochgepreisen von dieser Pizzeria angeht?
Also ich habe selten so eine Scheiße gefressen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Halt doch das Maul, ey. Das klang aber vorgestern noch ganz anders, ey.
Ich musste ja erstmal auf die Autobahn da kotzen und habe direkt aus meinem ganzen Müll rausgeworfen. Nee, war in Ordnung. Hat gut geschmeckt. War gut, doch.
War top.
Also, wenn man kann man ruhig halten.
Muss allerdings dazu sagen, es war ein bisschen Glück, ne? Weil es scheint wirklich ungewöhnlich zu sein, weil die haben die meisten Pizzerien haben ja wirklich mittags auf, machen dann so gegen 14, 15 Uhr zu und öffnen dann erst wieder um 18, 19 Uhr. Und wir waren natürlich in der Mittagszeit, also wir haben auf die Öffnungszeiten geachtet. Sollte also passen. Haben aber dann da mitgeteilt bekommen, dass man da eigentlich mittags gar keine Pizza kriegt, sondern irgendwie nur, ja, keine Ahnung, was machen die da mittags?
Ich habe keine Ahnung, aber glaubst du...
Irgendeine andere Scheiße, keine Ahnung, auf jeden Fall keine Pizza. Und
glaubst du, dass schon mal ein Italiener in der Mittagszeit irgendwie verhungert ist oder verdurstet, weil einfach nichts auf hat?
Dass man das im Sommer macht, wenn es da irgendwo 40 Grad sind, kann ich verstehen. Aber dass sie da auch im Winter diese Siesta, nee, wie heißt das in Italien, nicht Siesta...
Lockdown, würde ich dazu sagen.
Lockdown. Alles zu, ey. Diesen zweistündigen Mittags-Lockdown, ey. Das ist echt eine Katastrophe.
Die absolute Hölle da, ey.
Das hat uns allein auf dieser Tour echt mehrfach vor Probleme gestellt. Also das war jetzt ein so ein Ding, was wir noch gerade gelöst bekommen haben. Am Folgetag, da kommen wir später zu, hätte es fast noch ein größeres Problem gegeben. Natürlich haben wir auch das irgendwie wieder lösen können. Aber die Tour war wirklich voll mit Problemen. Ne? Das muss man ja echt mal so sagen. Ich meine, klar, man taktet sich so eine 3-Tage-Tour mit 7 Spielen natürlich auch relativ voll. Aber es war dann halt wirklich auch durchgehend, dass man auf Achse war und immer von da nach da nach da. Und klar, ja, es sind alles geile Sachen. Es ist ja nicht so, dass man Termine hat. Aber gerade mit dieser, sind die Stadiontore zu und die Pizzeria hat nur bis 14:30 offen. Und wenn du da eine Pizza haben willst, musst du dann und dann, also damit alles klappt,
dann musst du noch zum Check-in musst du pünktlich da sein. Und das ist ja auch schon so ein bisschen das nächste Thema, weil bei diesem besagten Spiel um 10.30 Uhr in Napoli oder um 11 Uhr beim Morgenspiel haben wir die Unterkunft für den Tag gebucht, weil diese Tour war ja so, dass man es einfach nicht planen konnte, auch aufgrund dieser WM, dass wir gesagt haben, ja komm, dann buchen wir die Unterkünfte halt kurzfristig, haben während des Spiels die Unterkunft für abends gebucht und was passiert? 10 Minuten später eine italienische Nummer ruft an, weil Tim natürlich wieder eine Privatunterkunft buchen wollte. Und dann hat die Frau uns vorgegeben, wann wir einzuchecken haben. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und dann wollte sie aber wissen, wo wir denn gerade wären. Ich habe gesagt, Napoli. Ja, okay, dann könnt ihr ja um bla 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 hier sein. Die Fahrt dauert 2 Stunden. Wo ich mir denke, ey, diese 3 Tage hier sind minutiös durchgeplant. Du musst nicht denken, dass du das jetzt besser kannst. Du brauchst dich jetzt nicht anzumaßen, dass du jetzt gerade denkst, dass du besser planen kannst, wann ich wo bin als ich. Auch wenn die Dame das ganz nett meint, ey.
Du musst dir mal überlegen, es ist 12 Uhr mittags. Sie sitzt da irgendwo in der Ecke bei Bari rum. Wir sind in Neapel und wir sagen, wir kommen gegen 19 Uhr an. Und sie sagt, ja, es sind doch nur 2 Stunden, ihr könnt ja 14 Uhr hier sein. Und ich denke, es hat doch einen Grund, dass wir erst um 19 Uhr da sind. Also, es wäre wahrscheinlich noch was anderes, wenn man so eine Unterkunft für eine Woche bucht, wo man weiß, man bleibt da so ein bisschen, das ist unser Ziel. Aber wenn man das nur für eine Nacht bucht, dann ist es doch selbsterklärend, dass das jetzt nicht, dass das einfach so eine Zwischenstation ist, dass man da jetzt nicht Urlaub macht, also dass man jetzt nicht irgendwo landet oder hinfährt und am nächsten Tag wieder nach Hause fliegt. Das ist
doch wahrscheinlich. Und plötzlich wirst du im Stadion in so einer Situation gebracht, neben dir singen die 8 Ultras mega laut, die machen gerade hier einen Wechselgesang quasi und du wirst in eine Situation gebracht, wo du dich plötzlich rechtfertigen musst, dass du jetzt noch nicht um 16 Uhr kommen kannst, weil du halt noch Pläne hast. Privatunterkünfte, ja. Ich hasse es, Tim. Ich hasse Privatunterkünfte. Ey. Aber im Prinzip war es ja auch eine nette Frau. Wir sind dann erstmal nach Cava di Tirreni gefahren und haben da auch sofort einen Parkplatz gefunden und da habe ich mich irgendwie sicher gefühlt. Ich weiß gar nicht warum. Das ist völliger Quatsch eigentlich, ne? Völliger Quatsch, aber da dachte ich mir, gut, hier klaut keiner das Auto. Warum auch immer. Wir haben auch die Scheiben runter und die Türen auf.
Autoradio aufs Dach gelegt.
Autoradio aufs Dach, ja sicher. Nimmt die Scheiße einfach mit Schlüssel, steckt. Nichts passiert. Haben dann vorm Stadion, ich würde sagen, vermutlich haben wir da eine Legende kennengelernt, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben uns ja im Vorfeld über die Lippstädter Karten besorgt und die sind zur Übergabe, haben uns dann mit denen vorm Spiel getroffen. Die hatten auch ein paar Italiener im Schlepptau und unter anderem, ich war mir nicht ganz sicher, den Vorsänger von 1982?
Oder ja, ein Vorsänger aus den 80ern, der auch einfach schon uralt war, dem man trotzdem so seine Leidenschaft noch angesehen hat. Ey, so, da ist einfach, vor dir steht einfach so ein, man kann ja schon sagen, so ein Opa einfach, ne? Und der hat dann so eine krasse Historie, dass der irgendwo in den 80ern Vorsänger war, großartig, ey. Das,
vor allem, und das Geile ist ja auch, der sitzt jetzt heute nicht irgendwo keine Ahnung, hängt irgendwo in einer Kneipe oder sonst warum, sondern der geht halt einfach geht da in eine Kurve rein, ne? Auch in eine Kurve, nicht auf Gegengerade oder Haupttribüne, sondern geht mit in eine Kurve.
Wir kriegen noch Anpfiff von dem Typen, warum wir denn nicht in die Kurve gehen.
Ja, ja, weißt du, quatschen 5 Minuten mit dem und müssen uns noch anhören, warum wir nicht mit in eine Kurve kommen, ne? Also, ist schon, der macht immer noch Akquise, also mit seinen wahrscheinlich 70 Jahren ist immer noch Akquise betreibend und das ist echt, fantastisch. Also,
großartig, absolut großartig. Wir waren ja schon mal in KWs, ich glaube unabhängig voneinander, das hat sich da so ein bisschen verändert, ne?
Es hat sich alles verändert, ja. Also, das ganze Ding, das Stadion ist irgendwie nicht mehr geil, finde ich, also,
Es wurde so ein bisschen cool. So ein bisschen entgeilt, ne?
Es wurde echt entgeilt. Also es wurde ein bisschen tot modernisiert. Also da sind viele Wände, die sind mir zu sauber, zu glatt. Die Zäune sind zu hoch. Das war alles so ein bisschen
schade. Und auf einmal sind also, da so Sitzschalen, wo keine Sau drauf sitzt, was auch eigentlich völlig klar war, dass da jetzt keiner drauf sitzen wird. Aber das waren halt diese Bedingungen. Die haben ja mal Serie C gespielt, ne, und sind hier ausgewichen nach Castellammare di Stabia kurzzeitig, um das Stadion zu renovieren. Offensichtlich gibt es das in Italien ja auch, dass man da jetzt irgendwie modernisieren muss und so ein Kram. Klar, Cavese war schon relativ baufällig. Aber auch zum Beispiel eine Auflage war, dass es in der Kurve Sitzplätze geben muss, in der Curva Sud. Und das haben die dann so geregelt, dass die die Stehtraversen nummeriert haben. Das waren dann quasi die Sitzplätze. Es ist ja im Prinzip klar, da wird keiner sitzen. Aber wenn eine Kurve war, die war jetzt fast komplett ausgelastet, sieht aber dann halb leer aus, weil die Sitzplätze natürlich, man steht ja viel enger zusammen, als jetzt das mit Sitzplätzen möglich wäre.
Ja, weil die Sitzplätze die Kapazität vorgeben.
Ja, genau. Und das ist doch scheiße, ey. Aber gut.
Das können die ja auch nichts für.
Ja.
Richtig deutsch, ey.
Was soll das, ey? Aber dafür klangen die Gesänge nicht deutsch, würde ich mal sagen. Aber 200 Mal Brindisi im Gästeblock, was dieser Torjubel oder generell gerade in der ersten Halbzeit, wie viel Bock die einfach hatten, wie motiviert die waren. Jeder wusste, warum er gerade da ist bei diesem Spiel. Das fand ich total beeindruckend. Ja, und Cover singt ja auch gerne mal Lieder, die jetzt nicht so italien-typisch sind. Das fand ich natürlich ganz interessant. Wobei man da irgendwie so ein bisschen Einfluss vom FC Zürich merkt, ne?
Ja, das stimmt. Das ist schon interessant, dass Cover so ein bisschen mitteleuropäischeren Einfluss hat teilweise. Also auch hinten raus dieses Last Christmas am Ende, was ja voll geballert hat. Auch nichts, was man in Italien irgendwie erwartet, dass die auf so ein Weihnachtslied singen. Ne? Das ist auch irgendwie, war irgendwie komisch.
Das war irgendwie spannend, fand ich. Das auch mal so zu sehen, wie es auch anders gehen kann. Ne? Ja, und dann Highlight natürlich der Vorsänger. Der hatte, ich glaube, 7 Jahre Stadionverbot. Auch schon einen Tacken älter, was man am graumelierten Haar sieht. Der ist ja komplett ausgerastet, dieser Mann. Absolute Legende und der ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob der das erste Jahr jetzt wieder drin ist, aber großartig. Sich das anzugucken, dann dieser Torjubel, dann diese melodischen Gesänge. Klar, hast du auch dann deine Phasen da drin, wo dann nicht so viel los ist, wo nicht so viel geht, das ist ja immer, es macht einfach Spaß, fand ich.
Ich muss zugeben, also es war ja für uns beide ein Revisit, wir waren ja beide schon unabhängig voneinander, wie du gesagt hast, vor Jahren schon mal da und ich habe ein bisschen damit geliebäugelt, das Spiel wegfallen zu lassen und stattdessen zu Turris gegen Foggia zu fahren, was quasi ein paar Meter weiter, wie es in Neapel und Umgebung typisch ist, auch stattgefunden hat, wie auch wahrscheinlich 7 andere interessante Spiele. Die Sache war, das war 12.30 Uhr, also es wäre nicht doppelbar gewesen. Übrigens auch eine dieser Verschiebungen fürs WM-Finale, denn eigentlich war Turris gegen Foggia um 20.30 Uhr angesetzt, was unser Abendspiel hätte sein sollen. Dann wurde es auf 12.30 Uhr vorgelegt und dann hat es nicht mehr gepasst, das zu kombinieren. Also musste ich mich entscheiden. Ich habe mich dann von dir breitschlagen lassen, nach Cava zu fahren und muss zugeben, ich war bis zur Halbzeit ein bisschen unzufrieden mit meiner Entscheidung, mich da belabern habe lassen. Also habe ich gesagt, ist zwar gut, aber es ist halt kein neuer Ground und anderswo ist es auch nicht schlecht und dann hast du noch ein Kreuz mehr. Hinten raus hat es dann aber doch ziemlich gebockt. Also Spielverlauf hat es natürlich auch mega rausgerissen.
Ja, die Tore, fantastisch.
In der 85. Ausgleich gemacht und ist da komplett ausgerastet und Cava hat dann nochmal in der 87. das 2-1-Siegtor geschossen und dann hinten raus auch nochmal die Mannschaft fürs, was steht jetzt an Derby, ne? Steht jetzt
Derby an, oder ja, so? Ja. Ist heute quasi am Sitzloch. Traditionell ohne Gäste, aber da wurde nochmal ordentlich eingeheizt, auch wortwörtlich zu nehmen mit einer ja etwas chaotischen Pyro-Einlage mit so römischen Fackeln oder so, ne?
In alle Richtungen haben die geballert.
Ja,
auf die Mannschaft. Also,
auf die Mannschaft.
Ob die damit jetzt angesprochen sind, gegen Nocerina zu gewinnen, weiß ich nicht, aber ging auf jeden Fall gut rund. Hat Bock gemacht, da auch das dieser After-Match-Show dann noch sich reinzuziehen. Und damit war es dann halt echt eine runde Sache. Also es war dann schon in Ordnung. Ja, wahrscheinlich wird es auch in den nächsten Jahren nicht schlechter, denn Cava steht jetzt weiterhin auf Platz 1 nach diesem Sieg im Topspiel und sind auf dem besten Wege in die Serie C. Und das wären dann ja teilweise sehr interessante Spiele.
Ja,
und
das wäre großartig.
Am Stadion soll es nicht scheitern, denn das ist ja hochmodernisiert mittlerweile.
Übrigens, der Hopper sollte sich Karten auf der Haupttribüne holen.
Das war genau der Punkt, den ich gerade anfügen wollte. Also, wer da jetzt neutral ankommt, meine Karten sind alle recht günstig, glaube ich. Jetzt die Distinti hat jetzt irgendwie 8 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was die Haupttribüne kostet, aber wird jetzt auch nicht das Vierfache kosten. Ja, man sitzt dann quasi, dass man nicht in die Sonne, also wir haben jetzt in die Sonne geguckt, was nicht so ganz, also zumindest aus, es war sehr, sehr angenehm vom Wetter her, bei 17 Grad Mitte Dezember in der Sonne zu sitzen, war schon geil. Ist natürlich für die Sicht schlecht, vor allem wenn du da hohe Zäune hast und die Kurven quasi beide so ein bisschen auf deiner Seite stehen, dass du sehr seitlich guckst. Also der optimale Hopperblick, den kriegt man von der Haupttribüne. Und
wir sind dann nach dem Spiel noch nach Andria gebrettert, Abendspiel Andria gegen Latina. Ich habe jetzt irgendwie nicht so viel erwartet. Ich war auch schon in Andria, wusste ungefähr, was mich erwartet, kannte das Stadion. Dann ist ja sowieso eine Erwartungshaltung, weißt du, klar kann das dann gut sein, man erwartet dann, man weiß ungefähr, was man da kriegt, dachte ich. Erstmal hatten wir Online-Tickets geholt und dann bist du da zu einem Ordner gegangen.
Das waren dann quasi, die waren aufgemacht wie so Print-at-Home-Tickets und wir hatten die halt nur auf dem Handy digital, das war das.
Ja, Ding, ja. Ne? Und ja. Ich zeig mein Handy vor und der Typ sagt, no, klappt nicht. Ich bin direkt weggegangen, weil ich weiß, ich kann das nicht diplomatisch lösen, weil ich direkt sauer werde bei sowas. Weil klar kann er sagen, ja, das klappt nicht, wir haben hier nicht die Möglichkeit, aber ich frag mal rum, ich finde mal eine Lösung für euch. Ihr habt ja auch dafür bezahlt, das wird jetzt schon irgendwie lösbar sein. Ich habe dann auch gesagt, ja, warum schickt er mich nicht zur Clearingstelle, wo Tim mal einen Lachanfall hat, eine Clearingstelle in Italien?
Ja,
Ja, ganz, hast du schon mal in Italien eine Clearingstelle gesehen?
Nee,
da wird nichts geclearet. Also
nein, das bräuchte,
ist unclear.
Das bräuchten auch Städte. Städte müssten auch mal so eine Clearingstelle haben. Und alle bräuchten mal eine Clearingstelle. Ganz Italien braucht eine Clearingstelle.
Ja.
Ja, in Italien gibt es natürlich keine Clearingstelle. Und dann sind wir einfach stumpf. Er hat gesagt, nein, das geht auf gar keinen Fall. So unter dem Motto, sind wir zum nächsten Ordner gegangen und gesagt, jo, alles klar, könnt durchgehen. Also Italiener, ja. Ich werde mit diesen Ordnern, ich hasse italienische Ordner, das muss ich an dieser Stelle mal wirklich sagen. Auch also durch die Bank, ich will auch nicht differenzieren.
Weißt du, woran das aber auch liegt? Ich glaube, da ist so ein bisschen diese Mentalität, die würden dann nie zugeben, dass sie keinen Plan haben.
Ja, vermutlich ist das so.
Also da ist echt immer, ja, so eine starke Behauptung ist immer besser als so eine schwache Vermutung. Also lieber.
Fragt auch nie einen italienischen Ordner nach dem richtigen Weg oder nach dem richtigen Eingang. Ihr seid die, die es schafft, eine Tour zu planen. Ihr könnt das besser, wirklich. Fragt keine italienischen Ordner. Und Andrea, allein als wir schon, wir standen dann in der Einlasskontrolle. Und allein, was da schon für eine Akustik war, dachte ich mir, oh, was ist denn jetzt hier los? Das war, gerade der Anfang war ja richtig krass, ne?
Ja. Ja, also die Heimkurve war echt richtig gut gefüllt. Ich war noch nicht da. Ich habe mich echt überraschen lassen, was da jetzt so stattfinden wird. Und war zu Beginn wirklich begeistert. Und dann ist ein so ein Punkt reingekommen, der in Italien leider ja doch ein bisschen höher ist als, oder der Faktor ist ein höherer als in anderen Ländern, glaube ich, das Spielgeschehen. Also die Heimmannschaft hat leider recht gurkig gespielt und das Ding war relativ schnell auf der Verliererstraße. Also stand schnell 0-1, dann haben sie eine rote Karte bekommen, stand es 0-2, irgendwann stand es 0-3 und die Kurve hat zwar noch durchgezogen, hat eigentlich so ein bisschen diese Mentalität vermitteln wollen, wir ziehen es durch. Aber es war kein Vergleich zu den Anfangsminuten, wo die...
Also so die ersten 10 bis 15 Minuten, das hätte ein richtiges Brett werden können, ne?
Wenn die das Spiel da irgendwie gewonnen hätten, ey, dann...
Also bei anderen immer gucken, dass sie vielleicht gegen den Schlechtesten spielen, aber die sind wahrscheinlich selbst da an der Position. Ich wollte
sagen, sind sie recht gut dabei. Also Andrea ist glaube ich, drittletzter oder so. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach dem Spiel aussieht, aber das wird hart. Könnte, wenn es schlecht läuft, nächstes Jahr wieder in eine Serie D gehen.
Ja, aber da ist auf jeden Fall was drin, wenn es sportlich läuft. Wir sind dann auch weitergefahren. Ja, weitergefahren nicht. Wir sind kurz nach Barletta rüber, wo wir unsere Unterkunft hatten. Ja, klassisches Dreibettzimmer.
Klassisches Dreibettzimmer.
Klassisches Dreibettzimmer.
Dreibettzimmer sind richtig unklassisch. Das kriegst du fast nie. Das ist vor allem klickt man jedes Mal in diesen Booking-Dings, kannst du ja anklicken, dass du die Wahl hast zwischen Doppelbett plus Einzelbett oder drei Einzelbetten.
Ja, das und gibt's doch nie.
Immer
du
drei
nie.
Einzelbetten.
Ja, ja.
Das geht nie. So. Nie. Das Nein, geht das nie, geht klar. Du kannst froh sein, wenn du in deinem Doppelbett zwei Decken hast und dich nicht mit deinem Kumpel Löffchen liegen musst, ey. Das
auch mal die Fotos vergleichen. Irgendwie sind doch immer nur die Fotos vom besten Zimmer drin, ne? Das ist auch immer so ein Ding. Sehr, sehr häufig.
Ja, wobei da kannst du ja, wenn du bei Booking, du kannst ja mittlerweile auf die einzelnen Zimmer klicken, ne? Und dann siehst du nur die Fotos, die aus dem Zimmer sind, angeblich. Also,
ich finde es auch immer geil bei Booking, gerade bei diesen Privatunterkünften, wie Leute ihre Apartments oder Unterkünfte vermarkten. So das erste Bild ist so völlig random, ein Bild von einem Schwan oder von einer Blume, weißt du? Was ein Quatsch, ey.
Oh, da war aber jetzt auch ein Highlight. Manche haben es ja voll kapiert und haben ihren Unique Selling Point direkt in den Namen der Unterkunft gepackt.
Ja, das ist stark, das ist gut.
Wir haben für den Tag von Sonntag auf Montag, also diese Unterkunft, die wir jetzt hatten, waren wir dann ja Sonntagvormittag am Suchen, wo wir hinwollen. Und einer der Punkte war ja, dass du nach Möglichkeit einen späten Checkout erst genießen würdest, um dann noch ein bisschen arbeiten zu können am Rechner.
Ich brauchte Internet.
Und, bitte?
Du brauchst Internet. Genau. Aber das gibt's auch am Strand.
Ja, das gibt's auch am Strand. Aber wäre natürlich noch besser gewesen in der Unterkunft. Und deshalb hat uns eine Unterkunft, ist uns ins Auge gestochen, die dann quasi in ihrem Namen schon drin hatte, Checkout 1 PM. So, weißt du, das war Name der Bude, völlig egal, aber groß Checkout 1 PM, das ist natürlich auch eine Sache, wenn du erst 1 Uhr raus musst. Das ist für manche echt attraktiv. Für uns wäre es gegebenenfalls auch eine gute Option gewesen. Aber klar, du konntest natürlich auch gut am Strand arbeiten. Das hat ja auch sehr gut geklappt.
Ja, das war fantastisch am Strand. Generell, Barletta hat sich von der besten italienischen Seite gezeigt. keine Zuständigkeiten. Großes Problem mit Hundekot. Interessante Wohnsituation am Strand.
Das war echt ganz skurril, ne? Also, um mal kurz unseren Montagmorgen zu skizzieren. Also wir hatten uns eigentlich gedacht, wir chillen uns irgendwo am Strand in so ein Café oder so. Du arbeitest noch ein bisschen, wir genießen eine Zerro und lassen uns ein bisschen die Sonne aufs Gesicht strahlen. Ja, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Also das war ein völlig fehlgeplanter Tag, denn dieser Strand ist irgendwie erstmal überhaupt nicht richtig zugänglich. Diese ganze Strandpromenade ist zugepflastert mit irgendwelchen Cafés oder irgendwelchen Paradise Beach Lokalen, die aber alle zu sind. Klar, ist Dezember, aber da hat gar nichts offen gehabt. Also wir haben dann eine Runde da so einmal mehr entlang lang marschiert in der Hoffnung, irgendwo eine Bank zu finden, wo man sich hinschillen kann. Ist nicht der Fall gewesen. Sind dann so irgendwann wieder zurück in Richtung Stadt und mussten dann quasi zwischen zwei so Strandcafés, die so ein Stück Strand für sich beanspruchen, so einen kleinen Weg quasi wieder hochgehen zum Bürgersteig. Und dieser, sagen wir mal so, 5 bis 10 Meter breite Passage haben sich halt auch ein paar Obdachlose, sagen wir Obdachlose, würde ich jetzt mal behaupten, zur Heimat gemacht. Da standen dann so 3-4 Zelte. Zwei Hunde waren mit dabei, haben sich so ein kleines, bisschen heimisch gemacht und war also alles, was man zum Kochen braucht, zum Schlafen braucht. Und das war eine vollkommen skurrile Situation.
Ja, ich habe mich so erschrocken, als da plötzlich Menschen waren. Ich habe mich so erschrocken.
Ihr müsst euch das mal überlegen. Wir gehen daher, du bist am Arbeit, hast einen Laptop auf der Hand und guckst, ob du irgendwo gerade in irgendeinem Kurs online bist oder in irgendeinem Call. Weißt du, gehst daher, rechts kläffen uns die Hunde an, dann sitzen diese Obdachlosen da, der eine sitzt auf dem Stuhl und der andere hat einen elektrischen Rasierer und rasiert den anderen. Und dann gucken die uns an und denken, oh fuck, wollen die uns jetzt hier abfucken? Hier ist niemand, weit und breit umherum. Und die gucken uns an, buongiorno.
Ja, die sahen auch besser aus als wir. Die sahen besser aus als wir.
Unfassbar. Du warst richtig sauer, dass die Chance nicht ergriffen haben, uns abzuziehen.
Und ja, natürlich. Hunde, mit den scheiß Hunden. Wir hatten so viele Wertsachen bei. Die hätten alleine unsere Technik und so Kram hier alles. Hammer, ey. Also, dass die uns nicht abgezogen haben, ich verstehe es bis heute nicht. Keine Ahnung, warum. Wir waren dann noch in einem Café, ne? Und da ist mir aufgefallen, oder da ist uns aufgefallen, du hast ja so ein bisschen diese italienische Kultur dann aufgesaugt und es war Montagmorgens um 11 oder so und es war einfach die Hölle los. Sei es an Autos oder an Menschen. An Menschen aller Altersklassen, die haben sich da unterhalten. Es florierte so richtig das Leben und wir haben immer gesagt, ey, es ist Montagmorgen. Und die Leute, die gehen da nicht arbeiten. Ich glaube, die gehen.
Es war nicht mehr morgen, glaube ich. Es war schon Mittag. Ne? Es war schon
so für den Italiener ist es. Für den Italiener ist es morgens noch.
Ach so, ja, okay.
Für den Italiener ist das noch morgens. Und das war ganz geil, da einfach zu sitzen und sich das mal anzugucken. Ne? Das hat Spaß gemacht irgendwie. Ey.
Es war echt so ein bisschen Leben und Leben lassen. Also es waren es waren so viele Leute da, die alle nichts zu tun hatten. Das heißt, du hast dauernd Leute gesehen, die sich getroffen haben. Und unterhalten haben. Also wenn ich in Deutschland oder sagen wir hier in Lippstadt über die Straße gehe und jemanden treffe, dann sage ich Moin, alles klar, yo, und bei dir, yo, selber, ciao. Muss, weiter.
So, ja, weißt du, dieses Wort, das gibt's gar nicht. Durch.
Muss gibt's nicht.
Nee, muss gibt's nicht.
In Italien musst du echt gar nichts. Da kann. Und bei dir, alles klar, kann.
Ja, kann.
Kann.
Muss.
Du weißt, in Deutschland ist so ein Gespräch in unter 10 Sekunden abgehandelt und in Italien verweilen die. Die verweilen 15, 20 Minuten, quatschen miteinander und irgendwann heißt es Ciao Gigi und dann sind sie wieder weg. So,
das ja, ist, und dann holen sie sich dann Campari noch um 12 Uhr. Das ist doch fantastisch, ey. Das hat doch, sich das mal ein bisschen anzugucken, hat richtig Spaß gemacht.
So, und dann war irgendwann Zeit aufzubrechen. Wir sind also zu unserem Auto, was wir mutigerweise irgendwann im Straßenrand wieder geparkt haben. Also die Ecke Balletta und Cerignola und so gilt ja wirklich als Hochburg der Autodiebstähle. Also das war echt immer mit einem gewissen,
Also das ist nicht nur so gesagt, das ist ja tatsächlich, dass die Apulianische Mafia, heißt das so? Apulianische Mafia? Das geht da bis Foggia hoch. Und ich glaube, es gab auch schon mal Hopper, wo ich gelesen habe, die haben in Foggia ihren Wagen stehen lassen quasi oder sich abnehmen lassen. Die klauen da wie die Italiener, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die schlachten die Dinger halt dann aus und verkaufen die ganze Kacke. Und das ist da ein großes Ding, gerade in dieser Ecke. Und da wurden jetzt auch irgendwie, da wird so ein großer Ring hochgenommen. Das ist halt ein Ring. Und die Ecke ist da sehr beliebt, was so Autodiebstahl angeht. Das ist wirklich ein ernstes Thema, ey.
Ja, gut, wir hatten Glück. Wir sind, obwohl in auch in Cerignola haben wir erfahren, pro Tag 2 Karren geklaut werden. Da, ja, ist übrigens unsere, da sind übrigens unsere Auffassungen sehr weit auseinandergegangen. Ich fand, das klingt, auch wenn in Cerignola nur knapp 20.000 Menschen leben, aber 2 Karren pro Tag klingt für mich gar nicht so viel. Aber
nee.
Gut, dann wurde mir gesagt, das sind dann aber 700 am Tag, 700 im Jahr.
Bei einer Stadt von 20.000 Einwohnern ist das in Relation, glaube ich, schon diesen führend, ne?
Ja, das ist halt führend, ja. Naja, gut.
Glückwunsch.
Unsere Karre stand noch da und unser Tagesplan sah dann so aus, dass wir am Montag, wir hatten 2 Jugendspiele zur Auswahl, eins in Rionero Fulture und eins in Venosa. Und wir hatten eigentlich Fulture auf dem Plan, wollten aber vorher uns mit Karten eindecken und sind nach Cerignola gefahren, mussten also so, ja, so etwa 13:30 sind wir da losgefahren. Eine Sache gab es noch, wir sind losgefahren und so nach 20 Minuten war das angesprochene Thema, Schlü weiß nicht, wo seine 7 Sachen sind, schon wieder der Fall. Dein Handy war weg. So,
ja, ich war einfach weg.
Wir haben dann ja, wir hatten, als wir beim Auto angekommen sind, haben wir einmal unser Auto leer gemacht. Das heißt, wir haben diesen klassischen Müll, wir wollten jetzt Italien nicht noch italienischer machen und haben unseren Müll richtig deutsch in den Mülleimer geschmissen, der da am Straßenrand stand.
Ich wollte es zum Strand bringen, zum anderen Müll.
Ja, wir wollten eigentlich, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Die einen wollten es landestypisch in den Strand, ins Meer schmeißen. Ich habe gesagt, lass uns den Mülleimer nehmen. Ich konnte mich durchsetzen, wir haben alles in den Mülleimer geschmissen, sind losgefahren. Und das Handy war weg. Und die einzig logische Option war dann irgendwann auf einmal, dieses Handy mit in den Mülleimer geflogen ist. Ey. Und dann war es tatsächlich so, wir sind schon 10, 15 Minuten gefahren. Wir mussten umdrehen, damit wir zu einem Mülleimer fahren, damit du in dem Mülleimer, der stank wie Scheiße, damit du da dein Handy wieder suchen musstest. Wo ich echt an alles nicht mehr dran geglaubt habe, dass du ernsthaft so verballert sein kannst, dass du hast wirklich auf der Tour 4-5 Mal das Handy verloren, Portemonnaie, alles war dauernd weg und dass du es jetzt aber in den Müll geschmissen hast, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und unser dritter Mitfahrer, nennen wir ihn Laszlo, hat dann aber tatsächlich so 50 Meter, bevor wir an den Mülleimer angekommen sind und in den Genuss gekommen wären, wie du diesen Mülleimer nach deinem Handy durchsuchen müsstest, auf einmal unter deinem Sitz ein Handy vorgekramt und gesagt, ist es das hier? Und ja, also das hat er einfach, das war so schlecht getimed, er hat es richtig versaut diesen Tag. Also ich hatte mich schon so dran erfreut, dass du den Müll durchsuchen musst. Andererseits wäre es natürlich gut gewesen, wenn er es gefunden hätte und wir gar nicht erst diese Zeit verballert hätten, um dann wieder eine Viertelstunde zurückzufahren. Aber in dem Moment, wo wir quasi die Zeit schon verballert haben und nicht mal diesen Spaß haben, sich am Müll suchen zu sehen, sehr schlechtes Timing. Also das war echt sehr, sehr schade. Naja, schön für dich, dass das Handy wieder da war. Wir konnten dann nach Cerignola aufbrechen. Aber dann gab es das nächste Problem. Und bei dem Thema waren wir im Grunde schon.
Ja, der Lockdown. Lockdown in Italien. Es war einfach nichts geöffnet und ja.
Damit fing jetzt wirklich das ganze Schlamassel an diesem Montag an.
Die Ticketsituation war nicht so ganz klar, weil es gab irgendwie kein Kommunikati. Und wir sind da ja schon gebrandmarkt, was so eine Ticketsachen angeht. Deshalb dachten wir, ja, komm, dann war.
Puerto Chuso.
Puerto Chuso. Und dann gibt es irgendwie ab dann und dann keine Tickets mehr. Deswegen, wir wollten einfach vorher die Sicherheit haben, wir haben jetzt Tickets. Und dann, du brauchst ja auch den Italiener, der rumläuft, nicht fragen. Ich glaube, es gibt auch keine Öffnungszeiten in Italien. Der Laden hat einfach wieder auf, wenn Carlo wieder da ist und den Laden aufmacht. Das gibt es einfach nicht. Ja. Und wenn die Pizzeria hat nicht bis 12 Uhr auf, wenn da um 23 Uhr keiner mehr ist, dann macht er den Laden zu. Also das gibt es einfach nicht. Da darf man sich wirklich nicht dran halten. Ja, und dann sind wir auch irgendwann da abgedampft.
Also Carlo, um kurz zu sagen, Carlo kam nicht, wir mussten ohne Erfolg los.
Ja, absolut, absolut erfolglos sind wir losgefahren nach Venosa zum Jugendspiel, zumindest ein bisschen schneller gefahren. Er hat den Giancarlo Fisichella gemacht auf der Strecke, damit wir auch pünktlich ankommen. Wir sind auf das Stadiongelände gefahren und haben quasi den Anpfiff gehört beim Aussteigen. Stadion ganz klassisch, Italien eine große Tribüne. Normal ist dann ja sonst nichts, aber auf der anderen Seite waren so ein paar Stehränge. Alles schlecht, muss man eigentlich sagen. Es war absolut, absolut trostlose Scheiße. Es hat auch so langsam, wurde es dunkel, die Kälte hat eingezogen und wir mussten uns da wirklich fragen, was machen wir hier gerade?
Ja, es ist vor allem Vor allem so ein Spiel, wenn dann das Wetter schlecht, also wir hatten ja wirklich 2 Tage richtig geiles, sonniges Wetter. An diesem Montag hat es sich dann aber so mittags zugezogen und 16 Uhr war es dann wirklich bewölkt, es wurde kalt, es wurde dunkel. Du guckst ein Jugendspiel, U19 um 16 Uhr, es wird dunkler, es gucken noch 30 andere Leute zu und das ist so die Punkte, da kommt manchmal schon so ein bisschen die Sinnfrage, ne?
Absolut, und die Sinnfrage verstärkt sich, wenn Tim plötzlich etwas auf seinem Mobiltelefon bemerkt.
Ja, also dann haben wir es bis zur Halbzeit irgendwann geschafft und ich habe mir gedacht, komm, Halbzeit, ich trage mir die Sachen schon mal ein. Hab mir also die Groundtapping-App aufgemacht und sehe, das Ding ist blau.
Oh.
Das Ding war schon blau. Und ich habe erstmal, mein erster Gedanke war, oh, da war irgendwie was falsch eingetragen. Hab dann noch so gewitzelt, ey, ich hab den Ground hier schon und hab dann geguckt, ja, wann denn? Ja, 15.01.2017. Und das Witzige an dieser Sache war, das war eine Tour, wo exakt wir drei, die wir jetzt unterwegs waren, also wir beide und Laszlo, ja, dieselbe Besatzung schon mal waren. Und dementsprechend sagte ich, ey, angeblich war ich schon hier vor fast 8 Jahren.
Ja, und dann bin ich ja auch direkt drauf eingegangen, weil mein Unterbewusstsein, sowas findet ja dann tatsächlich im Unterbewusstsein statt. Als du deine Groundrunde gemacht hast, war ich ja mit Laszlo auf der Tribüne und habe ihm mal von einem Flutlichtausfall erzählt, der stattgefunden hat. Da ging es auch um Unvermögen der Italiener, weil es war schon dunkel und keiner hat das Flutlicht angemacht. Und ich habe gesagt, ich war auch mal bei einem Spiel, da ist das Flutlicht ausgefallen und die Leute waren einfach zu blöd, das wieder anzumachen. Und es war einfach da. Es war einfach in dem Stadion.
Unfassbar. Also ich habe dann quasi meine zweite Quelle, nämlich meinen Google Maps Standortverlauf aufgeschmissen und hab dieses Datum rausgesucht, 17.01.2015, und habe festgestellt, ich war tatsächlich schon da. Und dementsprechend waren wir schon da. Also wir waren zu dritt in einem Stadion und haben 45 Minuten lang nicht gemerkt, dass wir allesamt diesen Ground schon haben. Großartig. Also so was Bescheuertes. Also das ist so ein bisschen der Punkt, was ich schon oft, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, dass Stadien komplett anders wirken, wenn du die bei Nacht siehst oder wenn du die tagsüber siehst. Und witzigerweise hat das jetzt sogar richtig in das Bild gepasst, denn damals war es ein Abendspiel um 18.15 Uhr. Also wir sind erst beim Dunkeln angekommen und jetzt war es ja quasi zur Halbzeit, wo es so langsam dämmerig war. Und dann wurde es langsam ähnlich wie damals, ne? Dass wir dasselbe Bild hatten. Und wir sind halt aus einer anderen Seite reingegangen. Also wir sind damals den normalen Eingang reingegangen. Und diesmal, was ich am Anfang dieser Folge hier heute schon erzählt habe, mussten wir über den Platz gehen. Also wir sind quasi über den Spielereingang reingegangen, weil die normalen Eingänge gar nicht offen waren. Also diese komische, unterschiedliche Handhabung, was so Ordnung angeht auf so einem Sportplatz.
Aber das Witzige war dann ja auch, es plötzlich, als wir es dann wussten, da fiel uns alles wieder ein. Die standen die ganze Zeit an dem Kasten und haben versucht, das Flutlicht wieder anzumachen. Und das war doch da vorne. Und das Graffiti, das haben wir doch auf dem Foto.
Also war halt vor 8 Jahren. Und das Witzige war, dass wir damals aufgrund einer Straßensperrung eine Viertelstunde zu spät kamen und dann irgendwie zur 70. Minute das Flutlicht halt ausgefallen ist, dass wir damals quasi nur 55 Minuten geguckt haben, aber halt keine ganze Halbzeit. So, und das war halt schon so ein bisschen unsauberer Ground. Jetzt haben wir nochmal 45 Minuten geguckt. Insgesamt haben wir weit über 90 Minuten Fußball in diesem Stadion geguckt und dementsprechend ist das Ding jetzt aufgeschrieben. Aber ich werde nie wieder hinfahren. Das steht definitiv fest. Also
diesmal hätte uns auch eine Straßensperrung auf dem Rückweg gut getan.
Es war noch nicht Schluss mit dem Tag. Es war noch nicht Schluss. Also das ist eine Geschichte gewesen. Wir haben im Auto gesessen, wir sind in Lidl gefahren, haben uns mit ein paar Snacks für den Weg zurück nach Cerignola eingedeckt. Und haben uns alle an den Stirn gepackt. Das ist so. Also es ist wirklich jetzt eine Besatzung, dass wir drei unterwegs waren. Das kommt nicht so oft vor. Vielleicht so, wenn überhaupt einmal im Jahr, dass wir zu dritt in der Besatzung unterwegs sind und dass wir genau diese drei, diesen Ground alle schon hatten, es war unfassbar utopisch und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich war wirklich, jetzt gerade wie ich hier rumstammel, genauso habe ich da am Sonntagnachmittag gesessen und gedacht, das kann dir doch nicht passieren, wie geht das? Aber klar, wir hatten einfach gar nicht im Hinterkopf, dass wir gegebenenfalls in der Ecke schon irgendwie einen Ground haben könnten, denn das ist ja eine Ecke, da kommt man nicht hin. Also da bist du ja nicht häufig und dementsprechend, ich hätte nicht gewusst, dass ich schon mal in der Ecke war. Es war unfassbar. Wir sind dann zurückgefahren, ich bin dann gemäßigt gefahren, weil wie gesagt, diese Strecke von Cerignola nach Venosa war ein reiner Schlagloch-Teppich, also da waren echt Dinger dabei, die waren saugefährlich. 20 Zentimeter tief und ich bin auf dem Hinweg wirklich zügig drumherum gekurvt, war halt auch noch hell, war ganz einfach, da ein bisschen Slalom zu fahren und zügig zum Spiel zu fahren, es hat gepasst. Auf dem Rückweg hatten wir jetzt alle Zeit der Welt, wir hatten knapp 2,5 Stunden Puffer bis zum Abendspiel.
Und wir wollten mal testen, wir wollten mal testen, wie ist das denn in so ein Schlagloch reinzufahren?
Nein, wir wollten überhaupt nicht testen, ich bin gemäßigt gefahren, also ich bin wirklich ordentlich gefahren, hab abgebremst, wenn so ein Schlagloch größer aussah. Und es hat dann aber trotzdem irgendwann so, kurz bevor wir die Basilicata verlassen haben und wieder zurück nach Apulien gekommen sind, hat es einmal ordentlich geknallt und dann war der Reifen hinüber.
Also es hat mitten so dermaßen gescheppert, dass ja, sofort klar war, es war sofort klar, der Reifen ist futsch, die Felge ist im Arsch, das war wirklich sofort klar. Und wir hatten aber das Glück, dann an dieser Straße war so eine kleine Einfahrt, zu was auch immer, zu irgendwas, da war so ein Zaun, da war eine kleine Einfahrt, da sind wir dann reingefahren. Und in solchen Momenten, das ist ja dann, du weißt, dein Reifen ist jetzt im Arsch, du bist irgendwo im Nirgendwo, es ist stockdunkel, da sind keine Lampen, da war nichts, du bist ausgestiegen und es war einfach nur dunkel. Du konntest nur sehen, weil das Licht vom Auto noch an war. Und das war schon mal als Situation. Ich glaube, das ist ganz schwierig, wir kennen das ja. Wir hatten schon, du hast mir dazu verholfen, ich glaube, meinen fünften Autounfallpannen-Länderpunkt zu machen. Danke an der Stelle.
Dann kostet es ja noch eine Länderpunktrunde, ne?
Ja, kostet es erstmal eine Länderpunktrunde, richtig. ist es extrem wichtig, einfach erstmal die Ruhe zu bewahren. Weil ich glaube, der größte Fehler ist, sich dann irgendwelche Schuldvorwürfe zu machen, weil das bringt einen in dem Moment nicht weiter, sondern man muss sofort nachdenken, der Reifen ist jetzt geplatzt, der Reifen ist im Sack, das waren so die ersten Gedanken. Mein erster Gedanke war, jo, geil, jetzt kann ich mal zeigen, ich kann einen Reifen wechseln, mach den Kofferraum auf, will das Ersatzrad rausholen. Es war zwar diese Aushöhlung da, aber kein Ersatzrad. Ja, fantastisch. Und damit
war quasi klar, wir können uns nicht selber helfen. Ne?
Damit war klar, genau. Wir sind auf andere Hilfe angewiesen, wir sind jetzt nicht mehr selbstbestimmt und da muss man erstmal so die Ruhe bewahren und Rationalität. Das ist echt schwierig. Das ist einfach sozusagen,
pass auf. Du musst auch Prioritäten setzen.
Genau. Priorität war ganz klar, das Abendspiel von Cherry Gnoda zu gucken, irgendwie wie es auch geht. Und wir wussten von einer anderen deutschen Besatzung, dass die in Vulture sind. Die haben wir dann erstmal angetickert. Habt ihr ein Ersatzrad oder zwei Plätze frei oder drei Plätze frei? Das Ersatzrad hatten sie nicht, aber immerhin drei Plätze frei. Wir wären auf jeden Fall zum Spiel gekommen. Aber wir mussten überlegen, wie lösen wir diese Situation jetzt? Und das ist in solchen Momenten echt schwierig. In solchen Momenten passieren dann natürlich auch Dinge. Und zwar plötzlich kommt aus dieser, man konnte nichts sehen. Plötzlich ging dieser Zaun auf und man hat den ersten Lichtkegel gesehen. Es kommt ein Auto vorgefahren. Und jeder Mensch in Italien fährt so einen kleinen Fiat, so einen Seat Mabea. Natürlich in so einer Situation kommt so ein riesiger Jeep. Logisch, klar. Ne? Dass dann irgendein großes Auto kommt. Klar, logisch.
Aber ganz ehrlich, auf der Straße da kannst du auch nicht mit deinem Fiat Punto herfahren regelmäßig. Also, da brauchst du halt auch einen Jeep.
Absolute Jeepstraße.
Das ist echt.
Absolute Jeepstraße. Und der Typ ist dann auch ausgestiegen und er hatte irgendwie so Gummistiefel an. Klar hat er jetzt irgendwelche Gummistiefel an. Es war auch so gruselig. Das ganze Setting war einfach nur gruselig. Und ich dachte mir auch, von wo kommt der eigentlich? Was ist überhaupt da hinten? Und dann hat er irgendwas, er konnte natürlich kein Wort Englisch, ist ums Auto rumgelaufen, hat irgendwen angerufen. Es ging viel mit Gestik und Mimik. Ich habe einen Google Translator eingegeben. Hast du einen Reifen für uns?
das Problem war ja auch, wir waren ja so in der Pampa, da war ja nicht nur nichts, da war ja auch kein Internet.
Nein, es war also auch kein Internet da. Es hat alles
nicht funktioniert.
Es war eine höllische Situation und dann ist der Typ weggefahren und er meint, es kommt gleich Hilfe. Und gleich Hilfe ist natürlich auch in unseren Augen immer so, ja, gleich heißt erstmal vielleicht in einer halben Stunde. Aber es ist immer besser, als die Mietwagenfirma anzurufen, weil diese Mietwagenfirma sagt ja, wenn ihr einen Notfall habt, dann ruft hier diese Nummer an. Auf gar keinen Fall machen, weil das dauert 80 Stunden. Man muss sich da selber helfen, oder? Das wäre totaler Quatsch gewesen.
Ja, vor allem, es kostet auf jeden Fall Geld, weil das ist ja nicht mit dann in der Versicherung drin, dass da irgendwer kommt. Ich meine, ob wir jetzt Geld bezahlen im Nachhinein, das ist sowieso noch eine andere Sache. Aber vor allem hast du dann ja einen zeitlichen Aufwand.
Ja. Man muss sich selbst helfen.
Versorgt ja alles. Also mit dem Anruf bei der Hotline wäre safe das Spiel abends weg gewesen. Das hätten wir nicht mehr hinbekommen. Und Ja, und zum anderen, wahrscheinlich wäre da auch jemand gekommen, der gesagt hat, okay, wir müssen da morgen in die Werkstatt fahren und dann einen gescheiten Reifen draufballern und sowas alles. Das muss alles vorschriftmäßig sein, damit der Wagen richtig versichert ist. So, und bei Abflug 8.30 Uhr in Rom, weißt du ja auch, wenn ich jetzt hier morgen in Italien auf jemanden warte, der aufwacht und mir den Reifen wechselt, dann bin ich nicht um 8.30 Uhr in Rom.
Nein, also nein.
Damit wäre der Flug auch weg gewesen. Das heißt, diese Option, die war eigentlich relativ zügig direkt.
Die war non-existent. Die gab es einfach nicht. Das war völlig klar, du darfst jetzt nicht diesen Service anrufen, zumal, wie willst
Option
du dem sagen?
Non-existent sein.
Selbst auf Englisch hätte ich dem nicht sagen können, wo ich gerade bin. Und er versteht ja nicht mal Englisch. Also wie hätte man das Problem denn lösen können? Das hätte überhaupt nicht geklappt. Und in der Zeit, wo wir darüber nachgedacht haben, ist auch schon ein Auto vorgefahren. Natürlich auch irgendeine komische Karre. Und da stiegen dann so wie in so einem US-Teenie-Film so zwei so eine Dudes aus. Ein so ein fetter Nerd und so ein Gangster. So, wie in so
also unfassbar schlecht gecastet, die
ja,
beiden.
Ja,
richtig,
so schlecht.
Richtig schlecht gecastet. Solche zwei Menschen sitzen einfach nicht zusammen in einem Auto.
Nein, das war völliger Quatsch. Vor allem der komische Typ, der hat auch so ein bisschen aggressiv gesprochen, hat uns auch aggressiv angeguckt, aber ich glaube, er wollte uns helfen. Und der fette Nerd daneben hat gesagt, ich rufe jetzt meine Mama an, so auf Italienisch. Und ich dachte, was passiert denn jetzt hier? Was passiert denn jetzt hier gerade? Und dann sind die Bullen vorgefahren. Und dieser komische Typ
ist... Der kleine Nerd, der sah halt auch aus wie 15 maximal, aber ich glaube, der ist gefahren, ne?
Ja, der ist gefahren. Und dann auf einmal sind die Carabinieri vorgefahren, in dem Fall dann unser Feind und Helfer. Und erstmal dieser Agro-Typ, der war plötzlich weg. Der war über alle Berge, der war weg. Ich weiß
mir
nicht,
ist das gar nicht aufgefallen, weil da so viele Menschen rumwuselten, ja. Und der war einfach weg.
Der war geil, weg. Ey. Irgendwann stand auch ein halber Kampfhund vor uns. Und ich dachte mir, scheiße, die Bullen steigen aus, können natürlich auch kein Wort Englisch. Die haben jetzt auch nicht so den nettesten Eindruck gemacht irgendwie. Ich glaube,
gar nicht. Die haben einen bulligen Eindruck gemacht. Ey.
Nee, ja genau, das war echt unangenehm. Und dann musst du denen das erklären und es wirkt auch so ein bisschen, als wenn die skeptisch gewesen wären. Und ich habe schon gedacht...
Ich hatte auch schon wieder das Gefühl, die geben uns jetzt in die Schultern irgendwas, weißt du?
Haben
so ein bisschen so nach dem Motto, was macht ihr? Fahrt doch mal weiter. Wir mussten denen erstmal zeigen, dass der Reifen im Arsch ist. So nach dem Motto, wir dürfen hier gerade nicht verweilen. Also das haben wir eben schon fast vergessen. Wir haben ja in Gaeta schon Ärger bekommen, weil ich Fotos von der Gegenseite vom Stadion machen wollte. Ich bin da während des Spiels einmal raus und wir sind über die Mauer da und haben da rein fotografiert. Und in dem Moment fuhren die Bullen an uns vorbei, um zu fragen, was wir da machen. Und uns dann darauf hinzuweisen, auch sehr nett, muss man zugeben, dass wir auch ins Stadion gehen können zum Fußball gucken und nicht hier über den Zaun klettern müssen, weil war ja eh Eintritt frei. Aber die haben uns auch direkt angesorgt, nur weil wir da ein bisschen uns unnormal verhalten haben. Ja, und dann den Tag da in irgendwo mitten in der Pampa fuhren die Bullen vorbei und waren auch schon wieder so nach dem Motto, was macht ihr hier, ihr könnt hier nicht rumstehen. Also es war ja wirklich mitten in der Pampa, kein Dorf weit und breit in der Nähe, nur diese komische Anlage, wo ab und zu mal ein Jeep rausfuhr und wir nicht wissen, was die da eigentlich produzieren. Also
und wenn man dann noch weiß, dass das so eine, dass diese Region, dass da viele Autos geklaut werden und die Autoteile da verkloppt werden und dann fahren die Leute da auf so eine riesige Anlage und da sind auch irgendwie da, auf einmal ist da von irgendwo, da war gar keine Straße, noch ein Jeep hergefahren. Ich hatte irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Ich hatte so ein mulmiges Gefühl, dass ich mal immer an den Straßenrand geguckt habe, ob da irgendwelche Steine liegen für den Fall der Fälle. Falls jetzt mal irgendwie, ich weiß auch nicht, weißt du, dass wir vielleicht brauchen.
Falls man kurzfristig jemanden in den Schädel einkloppen muss.
Falls man mal kurz einen Stein braucht, dass man den auch mal ordentlich an den Mann bringen kann.
Aber ganz ehrlich, der nächste Typ, der dann kam, der hätte ein Werkzeug dabei gehabt, damit hättest du mit dem Stein nicht mehr viel anfangen können. Also wenn der mit seinem Hammer dagegen gehalten hätte, da wäre aber dein Kopf kleiner geworden.
Ja, das war eigentlich das Absurdeste des ganzen Abends. Das hat sich auch alles nur Momentaufnahme. Das war alles sehr, sehr kurz. Das hat sich innerhalb von 40 Minuten abgespielt, was man gar nicht meint. Denn die Polizei meinte, es kommt jetzt gleich ein Gummister, haben die gesagt, ne?
Der Gummister.
Der Gummister kommt. Und ich dachte mir, ich wusste doch nicht, was ein Gummister ist. Ich dachte mir, jetzt kommt hier der Sensenmann oder wir werden hier gleich enthauptet oder so, weißt du? Und dann kommt einfach so ein Auto vorgefahren. Es war wirklich so ein Jeep. Nee, so ein Bulli. So ein Bulli ist vorgefahren. Und dann, das hat sich so ganz schnell abgespielt. Das war wie so ein Boxenstopp in Monza. Da zack, 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 zack. Dann wurde die Karre hochgehoben. Da war schon der Reifen ab. Das war so schnell. Und dann hat er angefangen, wie man in...
Ich hatte den Motor noch gar nicht aus.
Nein, es ging so schnell.
Wieder, ich war dann auch richtig, richtig Groundhopper-Nerd wieder und wusste überhaupt nicht, was ich, muss ich die Handbremse anziehen oder locker machen? Muss ich den Reifen gerade machen oder den Lenker gerade? Oder muss der Motor an oder aus? Ist es wichtig, ob das Licht an ist? Ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und der Typ war, der saß schon auf dem Fahrersitz. Also der hat das schon alles selber gemacht.
Der war so flink, der Mann, und der konnte natürlich auch kein Wort Englisch, logisch. Wusste aber genau, was wir jetzt für ein Problem haben, und plötzlich hatte er, ich habe mich auch so wie auf einmal war ich so auf dem Mittelaltermarkt, wo Leute so hämmern und sowas,
ja, ja,
so,
ja.
Wo so richtig gehämmert wird.
Also das war ja auch wirklich krass. Er kam da ja mit allem Werkzeug an und hatte eine Hydraulikpresse da, wie heißt das, Hydraulikpumpe, also hat er seinen Luft da aus dem Auto rausballern können in unseren Reifen, hat quasi alles dabei gehabt, was man da brauchte. Aber so die Art und Weise war dann irgendwie doch sehr, wirkte dann doch sehr laienhaft, weil er einfach mit dem Hammer wie ein Berserker auf diesen Reifen draufgeballert hatte. Ich mir gedacht habe, das ist doch jetzt nicht der Weg zur Lösung des Problems hier, ey.
Ja, und ich dachte mir auch, gut, im Mietwagen-Jargon würde man jetzt gerade von Scratches sprechen. Weißt du? Als er dann den Reifen eingekloppt hat. Aber irgendwann hat er das Ding wieder gerade gekloppt, dann kam uns auch die Erleuchtung, der Reifen ist gar nicht geplatzt, sondern aufgrund dieser Verbiegung der Felge ist der einfach nicht mehr drauf. Deswegen ist da denkst du ja auch nicht drüber nach, so, weißt du?
Dieses Knallen ist quasi schon der Moment, dass die Luft rausballert, aber die Luft ballert halt raus, weil die Felge nicht mehr rund ist, sondern einen derben Einschlag hat und dementsprechend das Gummi nicht mehr glatt drauf sitzen kann. Also so ein Autoreifen ist ja nicht wie ein Fahrradreifen, wo drin ein Schlauch ist, sondern der besteht ja wirklich nur aus diesem Gummi.
Ja, das haben wir irgendwie so ein bisschen gelernt. Ja, und dann hat er uns das wieder fertig gezimmert. Dann haben wir gesagt, wir wollen damit nach Rom. Haben wir noch gefragt, ob er irgendwie Kohle haben will. Wusste aber auch nicht. Dann haben wir alles zusammengekratzt, was wir noch an greifbarem Geld hatten. Was war es? 30?
Ja, das war ein bisschen... Ja, also... Ich keine Ahnung, was da der angemessene Betrag gewesen wäre. Also er wusste halt auch nicht, was er bekommt. Und er hat dann so nach dem Motto, ja, gebt mir, was es euch wert war. Und wir haben nicht gegeben, was es uns wert war, sondern alles, was wir noch hatten... Und die Beträge unserer Portemonnaies waren 0, 5 und 25. Also in Summe war es geschafft, 30 Euro in Bar zusammenzukratzen. Tat mir ein bisschen leid, weil er da echt eine halbe Stunde, nicht mal, ne? Stundenlohn war schon in Ordnung, weil der hat ja wirklich maximal 20 Minuten da rumgewerkt. Und dann hat er uns irgendwann das Geld genommen, war ein bisschen zwischen enttäuscht und trotzdem. Dankbar für das gute Trinkgeld, was er sich mal eben verdient hat, und ist dann abgedampft und wir sind dann erstmal unfassbar vorsichtig weitergefahren mit der Auflage, wir sollen doch bitte alle 60, 70 Kilometer kontrollieren. Sag mal, drei Groundhoppern, sie sollen alle 60, 70 Kilometer ihr Auto kontrollieren, so ein Luftdruck. was soll man denn jetzt machen? Also wir haben da so ab und zu angehalten, mit dem Daumen so dagegen gedrückt und geguckt, passt das? Ja, Temperatur ist auch wie die anderen, wird wohl passen und weiter. Also das war sowas Alibi-mäßiges, echt.
Wir haben mit dem Daumen gegen einen Autoreifen gedrückt und haben das dann für okay befunden. Aber die Frage, die uns auch nach Cheginoda dann befasst hat, so, wer war dieser Mann? Wo kam der her? Haben die Polizisten den wach gemacht?
Wir haben dann nachher so ein bisschen Google Maps gecheckt und überlegt, also das war ja immer krass, es kam immer irgendwer, der gesagt hat, ja, in 5 Minuten kommt irgendwer, und dann kam innerhalb von einer Minute irgendwer.
Das war absolut
so
verrückt.
Immer kam irgendwer, angeblich in 5 Minuten, die dann aber innerhalb von 1-2 Minuten schon da waren. Und ich habe diese Karte nachher bei Google Maps gecheckt, was da drumherum war. Nichts. Da war nichts. Da ist nur Weg und Feld. Also so ein bisschen basilikatische Berge und sowas. Ich weiß nicht, wo die Leute herkamen. Keine Ahnung, wo der da mit seinem Mechaniker-Bulli ankam und um uns alle Werkzeuge dabei hatte, die wir gerade brauchten. Also unfassbar, wie das Problem gelöst werden konnte im Nachhinein.
Es muss irgendeine Verbindung zu diesen Autoausschlachtern geben, Tim. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Ey.
Ja, absolut, hundertprozentig. Also der war so fingerfertig, dass... Der war darauf, der hat Übung da drin, schnell zu sein. Und ich kenne das Business, wo man schnell an Autos sein muss. Also das war für mich ein ich glaube, deshalb war der auch dann schnell weg, als wir ihm die Kohle gegeben haben. Aber ganz ehrlich, kannst du dich daran erinnern, wie der weggefahren ist? Der war weg einfach, ne? Der war direkt weg dann.
Nein, der war genauso weg wie der Typ. Also, wo war nicht der fette Junge? Der war auch weg irgendwann, ne?
Die sind alle
in diesen Hof rein. Was war denn in diesem Hof?
Ich glaube, das muss irgendwie eine Art Bauernhof im Nachhinein gewesen sein.
Bauernhof.
Also, ich weiß auch nicht so genau. Das ganz wilde Geschichte. Aber wir sind irgendwie durchgekommen, hatten eine einigermaßen fahrtüchtige Karre.
Aber 400 Kilometer bei Autobahn gebrettert, das Ding läuft, ne? Also da kann man jetzt ja nichts gegen sagen. Wir haben ja auch einen Kfz-Mechaniker gefragt aus unserem Umfeld, der natürlich nicht Groundhopper ist, logisch. Der meinte, jo, kann man so machen. Wenn er das gut kann, dann wird das auch klappen. Hat geklappt. Scheinbar hat der Mann das richtig gemacht. Wir hatten riesen Zeit.
Ja, ich würd ihm halt wirklich gerne auch noch 5 Sterne bei Google geben, aber kein Plan, wo man den Mann findet. Ey.
Ja, wir haben uns dann noch in Cerignola aufgrund des massiven Zeitpolsters, das wir dann hatten, eine Pizza gegönnt.
Ey, ganz ehrlich, das war richtig, wir hatten richtig Glück gehabt. Ne? Wir hatten nicht ein einziges Mal an diesen 3 Tagen hatten wir auch nur ansatzweise so einen Zeitpuffer wie vor diesem Cerignola-Spiel und genau da fetzt der Reifen weg. Ey. Dann wird das ganze Dilemma auch noch in knapp 50 Minuten gelöst, sodass wir einfach statt 2,5 Stunden Puffer, 1,5 Stunden Puffer nur noch hatten und trotzdem dann noch Zeit vor dem Spiel für Pizza hatten. Ey. Das war ja echt...
Haben wir noch eine ganz gute Pizzeria gefunden. Grüße an die restliche Groundhopperschaft und das letzte Spiel des Abends. Also mein persönliches Highlight definitiv, das wirst du wahrscheinlich auch so bestätigen, der Einlauf der Gäste, oder? Das war doch fantastisch, ey. Da wurde ja gepöbelt, als wenn das ein Derby wäre, ne? Und dann sind die Leute da wie die Ameisen reingestürmt, die waren am Pöbeln wie Sau, die Armbewegung. Also die haben ja so mit den Armen gewedelt, dass sich da keiner die Schulter ausgerenkt hat, das war ja alles, ne?
Vor allem groß hatte ich ja auch, dass das ja nicht nur aus den Kurven kommt, sondern auch die 7-Jährigen auf der Gegengrade und Haupttribüne da mitmachen, ne?
Ja, und auch und die 77-Jährigen. Das war echt eine schöne Pöbelkultur, ne, die man da erlebt hat.
Diese Fickbewegung, die vereint echt Generationen.
Ja, das ist halt so.
Im mehrfachen Sinne, ne?
Ja, im mehrfachen Sinne. Aber davon haben wir keine Ahnung. Wir sind jetzt schon ziemlich lang, Tim. Also zu dem Spiel kann man jetzt ja auch nicht so viel erzählen. Ich fand die Heimkurve, generell das Stadion, absolute Scheiße. Da viel mit Stahlrohr gearbeitet, Heimkurve.
Ja, nervig ohne Ende, ey. Alles Stahlrohr.
Heimkurve auf Stahlrohr ist natürlich scheiße. Aber die Mobgröße von der Heimkurve ist für mich der perfekte Mob. Diese 300 Leute, 300, 400 Leute, die haben dann ja auch in der ersten Halbzeit, ich fand die gut, ey. Ich fand die echt, die haben echt Bock gemacht, ne? Hat Spaß gemacht, ey. Zweite Halbzeit ein bisschen abgebaut. Bei Juve Stabia fand ich so ein bisschen, die haben auch ein sehr eigenes Lied gut, also auch Italien untypisch, dass nicht die Italien-Klassiker da gespielt werden. Sehr Südamerika-lastig, würde ich sagen. Und das Geniale ist, dass sie sich dann immer so einhaken und so im Kreis hüpfen. Und
ich fand, das war so ein sehr, ich glaube, die standen richtig eng. Eng irgendwie, weißt du? Das war so, also, die haben ja auch eine ganze Hintertorseite Platz gehabt und wahrscheinlich waren es nicht viel weniger als die Heimkurve, also schon ein paar, wahrscheinlich waren es so um die 200, würde ich sagen.
Ja, 3 Busse und ein paar zerstreute, würde ich sagen, ne?
Aber die standen so eng, ey, ich glaube, du hättest dieselbe Fläche auch mit 50 Mann füllen können. Das war wirklich, die haben sich richtig komprimiert.
Ja, das stimmt schon. Und gesanglich auf jeden Fall ein paar Dinge rausgefeuert, aber so ein zumindest da fehlte so ein bisschen die Durchschlagskraft irgendwo, ne?
Ein bisschen ähnlich wie das Phänomen in Andria, ne? Juve Stabia hat es dann geschafft, das Spiel relativ schnell augenscheinlich zu vergeigen, lagen auch 3-0 hinten und Feuer kam dann nochmal ins Spiel zumindest rein, als die dann per Fallrückzieher auf 2-3 verkürzt haben. Aber dann war dieses Feuer, dass sie noch einen Ausgleich machen, kam irgendwie von der Kurve auch nicht so richtig, ne? Ich weiß, also
ja, ja, das stimmt.
Das war ein bisschen komisch, weil die Heimkurve hat es schlechter gemacht, weil die dann plötzlich um ihren Heimsieg gezittert haben und die Gäste waren trotzdem nicht so wirklich angefacht. Ich muss aber zugeben, das 3-1 beispielsweise habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Also, weil dieser Jubel in der Gästekurve so dezent war, ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ein Tor gefallen ist.
Ja, hinten raus war es dann irgendwie ein bisschen lahm, ne? Hinten raus ging dann nicht, ein bisschen der Ofen aus.
Ganz hinten raus war natürlich Heimkurve nochmal oben auf. 4-2 noch gefallen, Deckel drauf gemacht und dann fast noch 5-2. Da war natürlich Heimkurve nochmal richtig gut und hat das Ding dann nach Hause gefahren. Also das hat schon Bock gemacht, war ein schönes Montagsabendspiel, muss man schon zugeben.
Danke an die
Spieltagszerschüttelung in der Serie C.
Und an unseren Kollegen mit der Hydraulikpresse. Wir haben das Ding dann auch nach Hause gefahren. Und zwar erstmal ins Hotel, irgendwo an der Autobahn direkt, Hotel Roma Sud, direkt auf dem Rastplatz, fantastisch. Und
kann man mal als Tipp hier geben, ne? Das ist echt ein Bombenhotel. Also.
Der Hopper mit der Zeitoptimierung, der wird dieses Hotel lieben. Der wird es lieben.
Vielleicht wird er es auch schon kennen. Aber wenn du unten aus dem Süden kommst, dann ich würde sogar behaupten, für beide Flughäfen sinnvoll. Und das war dann halt auch wieder ein lineares Hotel. Das heißt, nachts um 3 hast du einen Typ im Anzug, der dich empfängt, der dir nach einem Foto von deinem Ausweis die Karte in die Hand drückt und dich ins Bett schickt.
Fantastisch.
Und der dir dann auch 3 Stunden später die Karte wieder abnimmt, wenn du wieder abhaust.
Ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen heute Nacht. Jetzt wird das Ding noch geschnitten. Also ich weiß nicht, wann ich heute im Bett landen werde. Aber letztlich, wenn das Ding online ist, dann freue ich mich, weil dann habe ich nur noch, ja, ich habe noch ein paar andere Sachen diese Woche zu tun. Aber ja, ist eine tolle Woche, ich merke das jetzt schon. Soll man einen Deckel drauf machen, Tim? Wir sind nach Hause gekommen, wir sind gelandet und dann waren wir wieder hier.
Ich würde sagen, diese Woche machen wir Aperta Chuso.
Ja, machen wir Aperta Chuso hier.
Deckel drauf. Sorry, dass wir heute ein bisschen lang geworden sind. Wir hatten viel zu erzählen, deshalb haben wir extra den Anfangsteil rausgelassen. Wir sind auch zu müde, um hier ein bisschen zu komprimieren. Also das war heute wirklich anstrengend, mit dieser Müdigkeitsschwelle hier noch einigermaßen gescheit Worte zu finden. Und ich will jetzt nicht zu lang werden, sonst dreht mir gleich Stühlen Hals um. Von daher, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Weihnachten, frohe Weihnachtstage. Und wir hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder, würde ich behaupten. Das müssen wir mal gucken, wie wir die Weihnachtstage hier durchkriegen und regelmäßig aufnehmen. Aber irgendwie kriegen wir den Witzwoch schon wieder ans Laufen. Von daher, macht's gut, schöne Feiertage. Ciao, ciao.
Bon Natale. Ciao.